After you do the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind wieder am Start mit unserer fundierten Analyserunde, um das zu besprechen, was im College so passiert ist. Und es gab viele Upsets. Dementsprechend gibt es viel zu besprechen. Am Start zum einen Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin. Heute mal mit einer etwas längeren Einleitung. Zuerst möchte ich sagen, dass wir Spitzenreiter sind. Das sollte auch in einem Football-Podcast durchaus mal Erwähnung finden. Und zum anderen möchte ich sagen...
Aber die St. Pauli Buccaneers, ne? Also...
Die Freibeuter der Liga, genau. Ja, aber das ist Gott sei Dank, sind diese Sprüche schon lange vorbei. Werden nur noch vielleicht mal irgendwie bei Sat.1 irgendwie wieder ausgegraben, wenn die mal wieder Fußball kommentieren dürften mit Reinhold Beckmann oder so. Nein, und das andere, was man vielleicht grundsätzlich mal sagen sollte, und jetzt kommen wir zum College Football schon, ist Defense. Für mich als Defense-Liebhaber ist diese Saison wirklich großartig. So viel tolle Defenses gab es lange nicht mehr. Und ich glaube, wir werden heute über die ein oder andere reden. Und ich werde mich das ein oder andere Mal heute wahrscheinlich auch noch einmal erneut nicht spontan verlieben.
Das mit den St. Pauli Buccaneers ist übrigens kein Scherz. Deren Footballteam hieß so, ne?
Ja, ich weiß. Klar.
Gut, und Christian Schimmel von Das Bo ist auch dabei. Hallo Christian.
Ich habe ein absolut reines Gewissen. Ja, ich habe nicht nach der letzten Aufnahme den Rückreiseweg ohne euch angetreten, um in einer Bar zu sein. Ich habe nicht getanzt. Ich habe nicht tanzen lassen. Ich möchte nicht gefeuert werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte weiterhin mein 0-4 Football-Team, das übrigens nur einen Sieg weg von der Spitze der AFC South ist, weiter zu keinen Erfolgen führen. Einen schönen guten Abend.
Lass deine Hände da, wo sie sind.
Sam Rita lässt sich entschuldigen. Er berät Urban Meyer in Lapdance-Fragen, hat er gesagt.
Das ist jetzt aber wirklich...
Oh Gott, das ist schon so ein tiefer Start.
Oh, Leute.
Aber es ist so, Entschuldigung, Nikola, es ist so fantastisch. It is a gift that keeps on giving. Ja?
Ich habe heute die Akkreditierungsbestätigung bekommen für das Spiel nächste Woche Jacksonville gegen Miami in London im Tottenham Stadium. Und die Woche drauf ist Bye Week. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das... Also, als ein anderes Szenario, als der Coach noch jetzt beide Spiele und dann ist er raus. Aber ich freue mich einfach schon auf die PK. Also, ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben, die PK von Jacksonville in London nach dem Spiel. Das wird großer Sport.
Davon ist auszugehen.
Davon ist in der Tat auszugehen.
Das wird ganz, ganz groß, glaube ich. Und ja.
Ja.
Das wird fantastisch. Also Freunde des gepflegten Verkehrsunfalls, schaut nach Jacksonville. Da, das ist eine Goldgrube, ja. Tatsächlich.
Wobei die Plätze in der ersten Reihe sind natürlich durch uns drei schon teilweise belegt.
Ja, ja.
Also wenn es ums Autounfall gucken geht, wir haben das ja schon seit Woche 1 beständig. Liebe Leute, ihr wisst, wir sind da am Start und geben im Notfall auch den Kriegsreporter.
Also vielleicht doch. Wir
haben ja auch die ganze... Und wir haben ja auch die ganze Urban Meyer Story schon seit längerem vorbereitet in diesem Podcast. Und daher finde ich, gesteht uns auch zu, irgendwo auf der Pole Position zu sitzen.
Hey, 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 hey. Das mal übel. Vor allem die Spieler nehmen ihn ja anscheinend gar nicht mehr ernst. Ne? Das ist,
Jetzt hat er auch noch Trevor Lawrence reingezogen. Also man fragt sich natürlich auch, also sagen wir mal so, die soziale Kompetenz, nicht, dass das wahnsinnig neu ist, aber scheint bei ihm ja auch eher unausgeprägt stark zu sein.
Ich, Ich glaube einfach, was man unterschätzt, wie sehr die Trainer zum Teil da dermaßen in Wagenburg sind und in gewissen Bereichen einfach eine brutale Naivität mitbringen.
Ja, ich dachte halt, das ist bei Ohio State der King, das heißt, das wird schon keiner filmen und leaken. Ja, willkommen im Jahr 2021, Junge.
Ja.
Das sollte grundsätzlich, also ich meine, in diesem Fall ist es nochmal was anderes. Grundsätzlich frage ich mich natürlich oft, dass Spieler in der Öffentlichkeit ja gar keine Privatsphäre haben, bei wesentlich geringeren Sachen als bei dem, was Urban Meyer jetzt widerfahren ist. Das ist natürlich durchaus auch ein Problem und da haben viele Generationen vorher sicherlich bessere Bedingungen gehabt und sich auch sehr viel mehr rausnehmen können, aber so ist es nun mal und damit muss man sich vielleicht auch mal auseinandersetzen und Urban Meyer scheint das wirklich nicht getan zu haben. Wie du sagtest, das ist wirklich dieses irgendeine Art von König-Syndrom, dass man denkt, naja, ich bin hier eh der King, mir kann keiner was. Ja, doch.
Ich möchte übrigens an der Stelle nur mal betonen, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast schon mal erwähnt, ich habe Urban Meyers Buch Meyer on Leadership gelesen. Ne? Ja.
Ja.
Ja, 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 ja.
Ja, ich habe gerade bei Twitter ein schönes Bild retweetet, wo Urban Meyer als Analyst Kriterien to examine for struggling teams. According to Urban Meyer, erstens Trust Issues, zweitens Dysfunctional Environment, drittens Selfishness und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Aber gut.
He has zero credibility in that stadium. He had very little to begin with. Lässt sich ein Spieler anonym zitieren?
Ja, das hat man ja schon seit ein paar Wochen gehört. Das, also unabhängig von dieser Geschichte jetzt, die er natürlich auch wahnsinnig schlecht verkauft hat seinem Team gegenüber. Ich meine, das sind alles erwachsene Leute, was will er denen erzählen? Aber das.
Aber er hat das Teammeeting gecancelt und ist dann durch die Positionsgruppen durchgegangen, damit es nicht von der ganz großen Gruppe erzählen muss. Ist doch fantastisch.
Ja, vielleicht wären mal wieder Bibelkreise mit ihm und seiner Frau Shelley und Aaron Hernandez angesagt. Da findet sich vielleicht noch der ein oder andere, der da mitmachen will.
Ja, seine Frau ist ja jetzt wohl auch sauer. Also auf ihn.
Ja, ja. Aber das kriegt man mit Bibelkreisen alles gelöst.
Gut.
Meine externen Experten einladen.
Christian, ja, du haben als dich künftiger Präsident von Liberty wärst da doch eigentlich ein idealer Kandidat für Christian.
Ich glaube, selbst Liberty ist da nicht fundamentalistisch genug. Ich nehme das fundamentalistisch weg und sage evangelikal, das ist ein Unterschied. Aber es gibt gewisse fundamentalistische Tendenz.
Ja. Sowohl als auch.
Ja. Leute, wir haben noch gar nicht ein College-Spiel besprochen. Ich glaube, der Hammer ist schon beschädigt.
Ja, aber ich meine, wir haben jetzt die Hälfte der Leute eh jetzt verloren. Von daher, lass uns über Miami reden. Entschuldigung.
Ja, also Miami gegen Virginia. Virginia gewinnt, Miami verliert mal wieder. Ich meine, Miami ist ja auch so ein Verkehrsunfall, wenn man an diese Turnover-Chain denkt teilweise. Aber ja, das zwischen einem Touchdown, der auf irgendwie 17 Mal bounced auf irgendwelchen Körpern, bevor dann in der Endzone gefangen wird von Virginia und Miami, die einen Field Goal verschießen, am Ende wieder mal perfekter ACC-Football. Jan.
Ja, du hast schon die beiden entscheidenden Szenen genannt. War ein verrücktes Spiel. Miami musste mit Backup-Quarterback Tyler Van Dyke spielen, weil die Eric King verletzt war. Der hat versucht, ein Comeback zu initiieren. Das wurde halt unterbrochen von diesem wirklich unglaublichen Catch, wenn man das dann Catch nennen will, von Dontavian Wicks, von dem Virginia Receiver. Langer Ball von Brandon Armstrong in die Mitte, den er eigentlich nicht werfen darf, wo der, also mindestens ein Miami-Defender, den eigentlich in Traffic abfangen muss, der ihm durch die Hände rutscht, dann in dieser Traube auf dem Rücken von Wicks landet, von da hochbounce. Wicks rollt durch sein Momentum quasi auf den Rücken und fängt dann den Abpraller. Wusste wahrscheinlich selbst nicht, wie ihm geschieht. Ja, und dann hat man am Ende trotzdem die Chance zu gewinnen und Borregales, der Kicker, der Bruder vom letztjährigen Kicker, also auch Kicker, Jose hieß der, glaube ich, der Vorgänger, hat hier dann den kurzen, war irgendwie unter 35 Yards, hat er verzogen, Miami verliert erneut. Virginia gewinnt, etwas glücklich, aber er fragt danach noch.
Ja.
Ja, weißt du, es war ihm einfach nicht wichtig genug, dem Borregales.
Ja, war ihm doch ein bisschen Borregales.
Aber tatsächlich ernsthafte Frage an euch beide. Am Ende der Saison, over under 1,5 ACC-Teams in den Top 15.
Under.
Under.
Okay.
Wer soll denn da jetzt noch reinkommen?
Das habe ich mich halt eben auch gefragt, als ich euch diesen Spread genannt hatte.
Im Augenblick ist ja gar keiner drin, ne? Wenn ich mich,
genau. Im Augenblick ist keiner drin.
Also ich glaube, der ACC-Champion wird trotzdem eine ordentliche Chance haben, halt reinzurutschen. Selbst ein Preloss ACC-Champion so.
Jein. Nee, das weiß ich nicht. Aber und es wäre natürlich ACC-typisch, wenn jetzt, sagen wir mal, Wake Forest mit einer Niederlage durchgeht und in den Top 15 ist, aber dann das Championship-Game gegen irgendeine Gurke aus der Coastal verliert. Aber gut. Das werden wir dann sehen. ACC.
Wir werden sehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Iowa war zu Gast in Maryland. Christian gewinnt 51-14. Das offensive zweite Quarter von Maryland lässt sich zusammenfassen. 9 Plays, 4 Strafen, 5 Turnover, 0 zu 31 Punkte. So gewinnt man halt keine Footballspiele, ne?
Ja, Nikola, es ist dir allzeit bekannt, weil wo du bist, sind oft die Blowouts. Zugegebenermaßen ist das dieses Jahr auf mich auch zugetroffen. Vielleicht lag es auch daran, dass wir mehrere Spiele zusammen kommentiert haben. Man weiß es nicht. Maryland tatsächlich.
Ein zweites Quarter gegen Frankfurt University, möchte man fast sagen, ne?
Endlich! Endlich mal eine GFL-Referenz.
Die Vorlage war viel zu gut, ja. Ich glaube, also Iowa ist halt for real. Ich meine, die haben ja auch schon Iowa State geschlagen. Maryland 14 Punkte ist halt schon dünn. Ja. Tagovailoa mit 5 Picks und 157 Yards. Ja, und dann ist er mit 24 Yards noch derjenige, der die meisten Rushing Yards hat. Das sagt dir, glaube ich, ziemlich viel über die Offense an den Tag aus. Aber ich glaube halt, dass Iowa gut ist. Also ich 5 ist zwar ziemlich hoch gerankt, aber die sehen momentan wie eines der souveräneren Teams in der gesamten Liga aus, muss man sagen.
Getragen von ihrer Defense, ja.
Ja, das ist das erste Team, wo man einfach mal kurz über die Defense reden muss, denn die ist einfach wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich hatte das Spiel mir live angeguckt nachts, weil ich dachte, naja, Maryland mit Taulia Tagovailoa, der wirklich wenig Fehler gemacht hat, mit dieser schnellen RPO-Offense, mit den starken Receivern, das könnte schon mal ein Team sein, was einfach auch dieser Zone-Coverage, Too Deep Defense von Iowa vielleicht ein bisschen. Also ich spiele ja wirklich viel Cover 2, ein bisschen Cover 4, also wirklich relativ oft auch off, also jetzt nicht unbedingt eine sehr aggressive Defense, aber eine unglaublich opportunistische, weil sie irgendwie so gut spielen und so gut aufeinander eingestimmt sind, dass sie eben Gegner immer wieder zu Fehlern zwingen. Und das ist hier ja auch passiert. Ich meine, Taulia hat vorher eine Interception geworfen in all den Spielen und auch sonst war der wirklich bombensicher und hier sah es dann ein bisschen anders aus. War total spannend, fand ich schematisch. Ein paar Mal hat es am Anfang Maryland geschafft, so diese neuralgischen Zonen zu attackieren. Deep Ins gegen zwei Safeties ist immer eine gute Wahl. Ein, zweimal mit Seam Routes. Aber letztlich hat es dann wirklich überhaupt nicht mehr gelangt. Iowa's Offense hat den Ball besser bewegen können als die letzten Spiele, auch auf dem Boden, aber durchaus auch mit dem einen oder anderen Pass. Ich bin ja kein großer Freund von Spencer Petras, von dem Quarterback, aber das sah zumindest verbessert aus. Ja, und irgendwann war Iowa's Defense dann zu stark. Das Schlüsselplay war leider, das muss man so deutlich sagen. Und ich würde allen Menschen, die hier zuhören, raten, nicht nachzugucken, obwohl man es natürlich immer erst recht tut. Die wirklich fürchterliche Verletzung von Dante Dimas, von dem Top-Receiver von Maryland, der auch Kick-Returner ist und beim Kick-Return sich sein Knie ja ganz übel verdreht. So darf ein Knie nicht sozusagen am Rest des Beins hängen, wenn man so will. Tut jetzt echt schon wieder beim drüber sprechen weh. Also war keine schöne Szene. Fumbled dabei, absolut kein Vorwurf. Ich glaube, jeder wird den Ball da fallen lassen. Daraus macht dann Iowa das 17-7 und damit war die Luft raus. Danach ging nichts mehr bei Maryland. Und Iowa's Defense hat halt absolut dominiert, die Fehler sensational ausgenutzt. Die Cornerbacks stehen wirklich da und warten. Riley Moss, Dane Belton, der Nickel Safety hat ein starkes Play gemacht. Die stehen einfach und warten auf Fehler, warten darauf, können eben off nach vorne breaken und dann immer wieder Plays mit dem Ball auf den Ball machen. Eine super Interception gewesen, auch als dann Iowa umgestellt hat, die Linebacker ein bisschen tiefer droppen lassen, damit man diese tiefen Ins oder tiefen Crosser nimmt. Jack Campbell, sowieso ein super Linebacker, der den Pass dann tippt, der wird vom Safety dann eingesammelt. War wirklich, ich finde diese Defense großartig. Ich bin auch seit Jahren, sage ich, Phil Parker, der DC, ich verstehe nicht, warum den nicht mal zum Beispiel ein NFL-Team mal da angeklopft hat. Ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, zumindest als DB-Coach. Ich meine, der macht seit Jahren, holt er aus irgendwelchen Three-Star, höchstens Three-Star Cornerbacks und Safeties echt eine Menge raus. Ist immer eine gute Secondary, immer gut eingestellt. Den hätte ich längst mit Geld da mal weggelockt, aber wie auch immer, scheint ihm da auch ganz gut zu gefallen. Krönung übrigens für diejenigen, ihr seid alle Frisuren-Fetischisten, so wie ich, das weiß ich. Der Touchdown vom Fullback, der Fullback namens Monte Potterbaum, denn der Name ist schon gut, der Typ und seine Frisur ist noch viel besser. Sein erster Touchdown direkt vor der Halbzeit, ich habe mich ein bisschen gefreut. Wer will, schaut nach und sieht, dass die Haare hinten etwas länger sind als vorne. Das war mein letztes Statement zu Iowa, zumindest vorerst. Wir reden ja nachher nochmal, die haben ja jetzt einen sehr, sehr schwierigen Gegner mit Penn State vor der Brust. Aber diese Defense ist wirklich, wirklich gut und verleitet Offenses zu Fehlern.
BYU schlägt Utah State 34-20. Und dann kommen wir zum Samstag, wo sowohl die Nummer 1 als auch die Nummer 2, Alabama und Georgia, Christian, aufstrebende Teams zu Gast hatten, die sich dachten, komm, wir machen mal bei den Großen mit. Und sowohl Alabama und Georgia haben Ole Miss und respektive Arkansas brav zurück ins Kinderbecken geschickt. Alabama 42-21, das klingt jetzt nicht so deutlich, wie es war. Und Georgia gegen Arkansas 37-0. Ich erinnere an die Lobeshymne, die ihr letzte Woche auf Arkansas gesungen habt. Die scheinen sich darauf ausgeruht zu haben. Oder Georgia ist wirklich gut.
Ich kann mich an nichts erinnern. Keine Ahnung. Im Zweifel gilt der alte Politikersatz, was erinnert mich der Scheiß, den ich letztes Wochenende erzählt habe. Ja, das war, die beide Spiele waren deutlich, muss man sagen. Und Ole Miss ist da einfach dann doch noch nicht. Und Alabama hat die Partie mehr oder weniger grundsätzlich dominiert. Und dass da immer noch relativ viel Skill-Talent ist, dürfte uns nicht überraschen. Die Defense ist immer noch ein bisschen fragwürdig, aber es war halt gegen Ole Miss kein Problem. Und für Georgia war das einfach nochmal ein massiver Statement. Ich meine, sie sind ich würde Georgia über Alabama im Moment tatsächlich sehen, weil die Auftritte einfach insgesamt souveräner sind. Und da war Arkansas chancenlos und da hat man den Unterschied im Recruiting halt mitunter gesehen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass die Bulldogs 37 machen. Also ich habe gedacht, dass die Defense der Razorbacks da einfach ein bisschen besser steht.
56 Läufe von Georgia für 273 Yards, 4,9 im Schnitt, 3 Touchdowns. Stetson Bennett, Jan, musst du nur 11-mal werfen.
Ja, das war wirklich totale Dominanz in den Trenches. Das hätten wohl die wenigsten erwartet. Ich hätte es auf jeden Fall nicht erwartet. Als ich dann hörte, es war ja noch lange fraglich, ob JT Daniels ausfällt oder nicht, als dann klar war, nach den Warm-Ups, dass er nicht dabei ist und Stetson Bennett spielte, dachte ich, könnte spannend werden. Denn gerade in den Trenches waren die Razorbacks überzeugend gegen Texas A&M. Und Georgia hat jetzt, im Gegensatz zu den letzten Jahren, waren O-Line und Run-Game und Runner noch nicht ganz auf dem Niveau, was man sonst von denen kennt. Aber hier war es halt anders. Und zwar vom ersten Moment an war einfach Georgia überlegen, dominant, Arkansas total unterlegen. Georgia konnte mit der Line auch die aktiven Linebacker von den Razorbacks kontrollieren. Samir White hat die schmutzigen Yards durch die Mitte gemacht. Dann gab es diese geile Goal-Line-Formation. Ich muss es kurz erwähnen, weil es einfach ein absolutes Highlight war für alle, die auf Beef stehen, mit wo sie ihre beiden Nose-Tackles, also die One-Tech-Nose-Tackles, Jordan Davis und sein Backup Jalen Carter, halt beide in die Offense stellen. Jalen Carter als Fullback, Jordan Davis als Tight End. Und Carter schiebt dann eben als Fullback 3 Defender weg. Das sah sehr beeindruckend aus. Ich habe mich gefragt, wie man so eine Formation nennt. Mega Jumbo. Joe Gibbs hatte da bei Washington seinerzeit immer ein paar schöne Namen für, wenn er mit 3 oder 4 Titans dann gespielt hat irgendwie.
Super Tanker. Halt,
ja, also das war so, die beide mit irgendwie 340 Pounds oder so angegeben sind. Das war schon sehr nice. Und dann muss halt Stetson Bennett auch wirklich nicht viel machen. Und dadurch kam natürlich auch diese Zone-Defense, die wir letzte Woche besprochen haben, der Razorbacks überhaupt nicht zur Geltung, weil man einfach drüber gelaufen ist. Und Georgias Defense, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, man kann natürlich jetzt sagen, naja, Arkansas Offense ist eindimensional, die haben noch nicht das tolle Passspiel, das stimmt, ja, aber die haben ja, das hatten sie auch nicht gegen Texas A&M und haben die halt doch ziemlich alt aussehen lassen. Aber diese Defense von Georgia ist wirklich dominant. Jordan Davis als Defender, wenn er nicht Tight End spielen muss, konnte nie kontrolliert werden. Seine Nebenleute waren stark. Ich habe seit ein paar Monaten länger, also seit letztem oder letztem Jahr, glaube ich, einen wirklich ganz, ganz harten Man-Crush auf eine Kobe Dean, auf den einen Linebacker, der spielintelligent ist, der super Reaktionen hat, der hart und physisch ist, obwohl er nicht besonders viel wiegt, ein super prononcierter Blitzer ist, hat da wirklich ein Gefühl für Rush Lanes, für Timing. Der Rest der Linebacker hat es geschafft, wirklich dieses Run-Game von Arkansas mit den verschiedenen Runnern, mit KJ Jefferson, diesem sehr, sehr kräftigen Quarterback, total abzuwürgen. Die Secondary war sofort bei den Receivern, Treylon Burks, wir haben auch letzte Woche über ihn gesprochen, hat 3 Pässe für 10 Yards gefangen. Für einen Big Receiver mit Speed natürlich nichts. Das Tackling war super, da hat einfach alles gepasst. Und ich würde Georgia auch in der Tat nicht so weit unter Alabama einordnen. Das war erneut, und zwar erneut auch ohne, dass man jetzt die super Skillplayer, man hat auf Receiver halt ein paar Verletzungen. Jetzt kam mit Washington zumindest ein Titan zurück, aber das ist alles noch nicht super ausgeprägt. Klar, wenn der Quarterback, der Starter fehlt und ein ehemaliger Walk-on dann halt spielt, ist das auch nicht optimal. Aber wenn man dann trotzdem so gewinnt, weil diese Defense einfach ultra dominant ist, dann ist das gefährlich. Und wenn man jetzt sieht, dass die O-Line und das Run-Game, was vorher so, funktioniert hat ganz okay, aber nicht das, was man von Georgia gewohnt ist, gerade bei der O-Line, wenn man sieht, dass die jetzt auch noch in Form kommt gegen eine eigentlich gute Front, die Arkansas in den letzten Wochen hatte, dann wird es ungemütlich für andere Teams in der SEC, vielleicht mit Ausnahme von Alabama. Wenn ich da auch noch drei Sätze zu sagen darf zu dem Spiel, Lane Kiffin hat ja vor dem Spiel gesagt, get your popcorn ready. Ja, weiß nicht so recht. Also so viel Popcorn war da eigentlich. Ich bin da relativ schnell von weg von dem Spiel.
Urban Meyer hat gesagt, jedes Spiel gegen Alabama ist wie jede Woche gegen Alabama, ja.
Ich habe wirklich auch damit was anderem gerechnet, weil diese Offense von Ole Miss war halt sowohl Corral und seine Receivers als auch das Run-Game, vor allem aber das Pass-Game ist halt so stark gewesen. Alabama hat ja nun mal Probleme damit gehabt. Und ich habe irgendwie, als ich das so sah, den Eindruck gehabt, dass Nick Saban und vielleicht auch die Verteidiger von Alabama wirklich sauer waren über dieses Narrativ, dass Kiffin da ihre Nummer hat, wie es so schön heißt. Das war wirklich auch eine krass dominante Vorstellung. Kiffin ist ja auch wirklich, ab dem ersten Moment hat er gemerkt, ich muss hier volles Risiko gehen. Der hat ja wirklich jeden Fourth Down ausgespielt gefühlt. Also ab dem ersten Drive, ja, da hat er, glaube ich, das war, glaube ich, schon, da waren schon drei. Ja. Habe ich auch grundsätzlich kein Problem mit, finde ich gut. Ich weiß nur nicht, ob man an der eigenen 31, wenn man schon im Rückstand ist, einen 4. und 1 mit einem Option-Pitch, der 5 bis 6 Yards ins Backfield geht, gegen so eine Swarming-Alabama-Defense spielen muss. Da hätte ich vielleicht mich dann doch eher für den Punt entschieden. Also wie gesagt, da ist Feldposition gerade bei einer Alabama-Offense, die gut ist, die auf jeden Fall gut ist, aber vielleicht nicht ganz so explosiv wie die Jahre davor, hätte ich dann vielleicht da eher die Nummer sicher gewählt. Aber gut, hätte auch nichts genützt. Alabama hat die Line of Scrimmage auf beiden Seiten dominiert, nicht ganz so krass wie Georgia, aber schon auch deutlich. Aber bei der Defense war es halt nicht nur das. Die Coverage am Backend, die haben viele Spielzüge gehabt mit einem Robber gegen diese RPOs von Ole Miss. Die haben das Run-Game abgewürgt. Die haben mit Will Anderson, einen Spieler, der wieder, also Outside Linebacker von Alabama, der wieder den Unterschied gemacht hat. Also für mich ist es aktuell einer der 5 besten Defender im College Football. Einfach ein Edge, der fast alles kann, möchte ich sagen. Nicht nur irgendwie Outside Speed Rush, Inside Moves, Handarbeit, Power, Run Game. Das ist jemand, der so ein Spiel übernehmen kann. Das ist jetzt in diesem Spiel gar nicht nötig gewesen, weil der Rest ebenfalls überragt hat, aber das ist halt ein Riesentalent. Und auf der anderen Seite für Alabama wichtig, dass das Inside Running Game, was die ersten Spiele so mittelmäßig funktioniert hat, dass das gut funktioniert, dass die O-Line und Brian Robinson als Bigger Back halt die Rebels Defense vor Probleme gestellt hat. In irgendeinem Spiel werden sie darauf nochmal zurückgreifen müssen, wenn der Rest nicht funktioniert. Und Bryce Young, der Quarterback, ist einfach ein Phänomen. Der musste jetzt gar nicht mal so viel tun oder man sieht es jetzt vielleicht in den Stats nicht. Aber der ist so unfassbar gut in der Pocket. Die Quickness, Movement in jede Richtung gefühlt und trotzdem die Augen immer downfield, immer gucken, ob man irgendwo einen Spieler anwerfen kann. Der läuft ja gar nicht so viel, obwohl er das könnte, sondern der ist eigentlich ein Pass-First oder fast schon Pass-Only-Quarterback und das mit der Beweglichkeit, das ist schon sehr beeindruckend. die Skillplayer, glaube ich, sind nicht ganz auf dem Niveau der letzten Jahre, aber das ist natürlich auch schwer, wenn du da irgendwie 4 First-Round-Receiver hast, aber das reicht absolut und ja, es wirkt ja gerade so, wir haben natürlich schon viele Überraschungen erlebt, aber es wirkt ja gerade wirklich ein bisschen so, als ob wir Alabama gegen Georgia dann zweimal in dieser Saison noch erleben dürfen, im SEC-Championship-Game und im National-Championship-Game, aber bis dahin ist natürlich noch, geht natürlich noch viel Wasser den Rhein und andere Flüsse runter.
Gut. Dann wechseln wir unter Umständen einfach den Fluss, gehen ganz weit weg von Alabama und von Georgia. Wir gehen an die Westküste und wir haben ja mit Christian Schimmel nicht nur unseren Experten für unseren Insider für Liberty und unseren Experten für ACC-Unfälle, sondern auch unseren Experten für das generelle Pac-12-Elend und deshalb vom Rhein gehen wir eher zum Columbia River in Richtung Oregon. Und
Columbia River? Oh.
Alter.
Junge, irgendwann ist also...
Was zur Hölle hast du denn für heute genommen? Ja, ich meine, dass die Bälle nicht ganz dicht sind, ja, das wissen wir, seit der Bundestagswahl, ja, seit der Abgeordnetenhauswahl, seit, ich weiß, da ist ein Marathon, ja, aber da kann man ja auch mal einen Schritt zurücktreten. Ja.
Sorry.
Bist du Teil dieser Verwaltung? Das würde einiges erklären. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort, würde ich mal sagen.
Er ist die 150% Wahlbeteiligung in dem einen Bezirk.
Mein Gott.
Nordkorea hat schon angerufen, sie schicken Praktikanten rüber beim nächsten Mal.
Hingegangen. Kann doch auch mal sein.
Also, nein,
ich übergebe wieder.
Wir gehen,
ein kleiner Unfall, von daher passt das Vorspiel.
Ja, wir gehen vom Columbia River in Portland ein paar Kilometer südlich nach Eugene und stellen fest, Oregon anbieten nur more, Christian, was schlechte Nachrichten für die Pac-12 bedeuten würde, bedürfte. Ja. Gegen Stanford verloren 31-24 nach Overtime. Ich meine, die Bilanz von Stanford in diesem Jahr ist, also gegen Kansas State hat man verloren, gegen UCLA. Man hat allerdings USC geschlagen und quasi um seinen Head Coach erleichtert. Stanford 3-2 schickt also jetzt Oregon.
Also im Prinzip willst du damit sagen, war das der erste wirkliche Win, weil die Tatsache, dass man mit dem Sieg Helden entlassen hat, war ja kein Win für Stanford.
Ja.
Also, ja, David Shaw Football, was ich vom Spiel gesehen habe. Also, David Shaw Football, mit dem Oregon nicht klargekommen ist. Und wo ich mir halt denke, hey Oregon, wenn du so gut rekrutierst und zwischenzeitlich das Spiel wieder im Spiel bist, die waren ja erst lange hinten, dann, ich war mittelmäßig überrascht, aber das ist, man liegt ja so oft daneben mit Trap Games oder so, ja, aber, dass die Ducks, sag ich mal, gegen Ohio State vielleicht etwas mehr, wie soll ich sagen, Einsatz oder etwas mehr Urgency haben als gegen Stanford. Ja, auf der anderen Seite, für mich ist das halt immer noch eines der Spiele, die halt immer die Pac-12 North und mitunter die Pac-12 entschieden hat. Damit hat es angefangen, als ich mit College Football sozialisiert worden ist. Deswegen ist es für mich immer irgendwie ein großes Spiel, aber Oregon hat es halt nur sehr begrenzt angenommen. Und das Ding war halt, ich habe halt gedacht, gut, du musst am Sonntag früh aufstehen, nimmst noch das Ende quasi mit. Verlängerung habe ich dann tatsächlich erst am nächsten Morgen dann wahrgenommen, weil dafür war es dann doch zu spät. Aber es war dann fast wieder typisch, dass Stanford das Spiel dann doch noch gewonnen hat.
Tja, 31-24 nach Overtime und damit gibt es keinen Ungeschlagenen mehr in der Pac-12. Tragisch,
ja. Ja, vor allem einfach unglaublich unnötig. Also Oregon hat die erste Halbzeit komplett verpennt, kam nicht in den Rhythmus. Ich weiß nicht, also Joe Moore, der OC, hat ja gefehlt wegen irgendeiner Krankheit, die nicht Corona war, angeblich. Ob das damit zu tun hat oder nicht, keine Ahnung. Aber das war wirklich der Fumble beim Punt, das ist, glaube ich, die Interception, das war einfach sloppy. Stanford hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut gemacht, haben mit Tanner McKee wirklich ein nettes Quarterback-Talent. Ich glaube, PFF hatte den in den letzten Wochen immer so ein bisschen hochgeschrieben. Ich hatte mir da noch keinen wirklich das Bild gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit hat Oregon das eigentlich komplett dominiert. Man hat sich auch da nicht überzeugt, aber Stanford hat in der Offense nichts mehr gebacken bekommen. Und Oregon kommt dann von 7-17 auf 24-17 und war dann schon fast in Field-Goal-Reichweite kurz vor Schluss. Ne? Wenn sie da ein Field-Goal machen, dann haben wir ein Two-Score-Game, das Ding ist durch, aber dann machen sie stattdessen lieber zwei False-Starts, das macht dann den Drive zunichte. Und dann Stanford, die in der ganzen zweiten Halbzeit, ich glaube, ich fast nur Three-and-Outs hatten, fangen dann an, irgendwie sind Zweiter und 19 in der eigenen 4-Yard-Linie und da kommen sie irgendwie raus und machen dann einen Drive zum Touchdown. Der, das muss man aber auch dazu sagen, ja, zwei unglückliche Personal Fouls beinhaltete. Das eine war ein Targeting gegen Thibodeau, wo sie McKean so ein Sandwich genommen haben, der damit auch eben noch für die erste Halbzeit gegen Kerl ist, das glaube ich, nächstes Spiel fehlt. Und Stanford war dann nahe der Goal-Line völlig einfallslos mit Jumpballs und Fades. Also jedes Mal den Goal-Line-Fade, ich glaube, Analytics-Freunde werden ausgerastet, kriegen dann so einen wirklich bogus Holding-Call mit dem letzten Play des Spiels, der einfach, also da darfst du keinen Holding pfeifen gegen Oregon. Und dann bei Untimed Down machen sie dann nochmal den Jumpball oder den Fade und kriegen den Touchdown. Dann haben sie irgendwie den mächtigsten Receiver aufgestellt mit Elijah Higgins und der hat den Ball dann gefangen. Naja, und in der Overtime haben sie dann das Ding gewonnen, aber bis dahin war eigentlich, ich weiß nicht, wie Oregon das nach der zweiten Halbzeit noch verlieren konnte. Also dieser Drive sah sehr unrhythmisch aus, war wirklich durch Strafen eigentlich, ging der mehrfach nur weiter. Oregon wird sich tierisch ärgern. Christian, du hast es ja gesagt, Trap Game, ich habe das nicht so recht glauben wollen, aber offensichtlich war es das, nur nach der zweiten Halbzeit darfst du es nicht verlieren. Da werden die sich wirklich ärgern, weil es kann ja sein, dass man jetzt durchgeht. Ich meine, wir lachen über die Pac-12 und in der Pac-12 holt sich jeder irgendwann seine dumme Niederlage ab. Aber die war nach dem Spielverlauf besonders dämlich. Und natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen unglücklich mit den Entscheidungen der Refs, aber das gehört halt dazu und darauf hätte es nicht mehr ankommen dürfen.
Gut, Penn State, die 4 schlägt Indiana, 24-0. Oklahoma gewinnt auswärts bei Kansas State, 37-31. Jan, irgendwas Besonderes bei dem Spiel?
Nee, nicht wirklich. Eigentlich, also für Spencer Rattler war es, nachdem er ja im letzten Spiel ausgebuht wurde und sein Backup gefordert wurde, der Freshman, war das ein ganz nettes Bounceback-Game. Aber so richtig überzeugend ist Oklahoma immer noch nicht. Das Spiel war dann deutlicher als der Sieg, aber es war halt trotzdem viel underneath. Vielleicht braucht man das gerade, ein bisschen Sicherheit. Kansas State hat's ganz gut gemacht. Skylar Thompson, der Quarterback, war ja dann überraschend doch dabei, hat's knapp gehalten mit Hugh Swan zusammen mit dem Running Back. Aber letztlich, das Ende ist ja dann nur so knapp, weil sie noch einen Kickoff-Return kassieren, also Oklahoma. Und dadurch mussten sie dann noch den Onside-Kick recovern. Aber nach dem dritten oder im dritten Viertel ist Oklahoma eigentlich davon gezogen. Sollte ihnen ein bisschen Sicherheit geben, trotz allem.
Dann Cincinnati, die 7 zu Gast bei Notre Dame, der 9. Und Cincinnati gewinnt 24-13. Christian, ist das ein Upset?
Es ist, glaube ich, immer noch ein Upset, weil wir immer noch von zwei unterschiedlichen Recruiting Bases reden und von unterschiedlichen nationalen Wahrnehmungen der Programme. Rein sportlich würde ich sagen, nein. Für mich ist halt das Ding, wenn Cincinnati ungeschlagen durchkommen, sind sie drin. Sehen wir das genauso? Mit dem ganzen Chaos?
Also ich meine, so elendig, wie sich der Rest präsentiert, ja. Weiß also ich nicht, Ahnung, wie das Komitee da jetzt noch einen hochziehen will, wenn das so bleibt.
Also,
ja.
Also keine Ahnung, was in der Big Ten, die werden sich gegenseitig eliminieren. Zumindest ein Stück weit.
Müssten sie ja, weil sie alle gegeneinander spielen, ja.
Ich glaube nicht, dass du undefeated Cincinnati über Toulouse Clemson nimmst. Ich glaube nicht, dass du ein Toulouse Clemson over ein undefeated Cincinnati nimmst.
Nein.
Zumal mit diesem Sieg.
Außerdem sehe ich noch nicht, dass Clemson mit Toulouse durchkommt, aber ja.
Klar, Oklahoma ist ein Fragezeichen. Aber die wirken halt auch nicht so brutal souverän. Und ich sag mal so, das Komitee hat schon bewiesen, dass die Big 12 Teams rauslassen können. Über die Pac-12 müssen wir, glaube ich, nicht mehr reden. Wobei Oregon als Brand halt auch nochmal größer ist als Cincinnati, aber das war schon ein Statement-Win. Und klar, sie können dann irgendwann in einer relativ guten AAC auch verlieren. Aber das war schon eine beeindruckende Leistung, 13 Punkte zuzulassen. Das musst du halt auch erstmal machen. Und ja, also die Frage, die sich für mich halt angeschlossen hat, bleibst du als Head Coach bei Cincinnati oder geht der Weg von Luke Fickell dann vielleicht woanders hin? Also täusche ich mich oder ist der jetzige AD von USC nicht der ehemalige Cincinnati AD? Ja,
richtig. Mike Bone.
Also klar, es ist glaube ich immer noch mal ein Unterschied. Ein Programm wie Cincinnati, wobei die auch nie so pissklein waren, dass man ja auch, also ist ja schon in Ohio, ist ja schon nicht ganz unwichtig, was da auf dem Footballplatz passiert. Aber, also keine Ahnung, spätestens mit dem Sieg stehen für ihn alle Türen offen. Vielleicht auch bei LSU, da habe ich jetzt auch schon gelesen, dass irgendwie der Stuhl von Orgeron ein bisschen wackeln soll. Also, ja, vielleicht einer der wichtigsten Siege für Cincinnati in den letzten 30 Jahren im Footballprogramm. Je nachdem, was sie halt draus machen, aber das war ein super wichtiges Ding.
Jetzt muss ich auch noch mal kurz ein bisschen Defense Love verbreiten, weil danach höre ich auch relativ doll damit auf, aber das ist das letzte Spiel, nachdem du mir das Penn State schon genommen hast, da können wir nachher noch drüber reden, weil die ja gegen Iowa spielen. Das war beeindruckend. Also ich liebe diese Defense von Cincinnati ja eh, aber das war wirklich beeindruckend. Es hätte längst nicht so knapp sein müssen. Also Notre Dame hat vom ersten Drive abgesehen, der kurz bis kurz vor die Endzone ging, wo Jack Cohn dann eine fürchterliche Interception unter Druck wirft, Ahmad Gardner sich da bedankt, haben die eigentlich, fand ich, hatten die Bearcats die Irish Offense ganz gut im Griff. Die Yards geben das nicht so ganz wieder, finde ich, wie das Spiel war. Die O-Line der Irish hat große Probleme gehabt gegen die Bearcats D-Line mit MyJ Sanders. Das waren am Ende nur 2 Sacks, aber es war wirklich dauernde Pressure. Gerade Sanders war mit seinem krassen Antritt wirklich oft im Gesicht des Quarterbacks. Notre Dame hat am Anfang genau das gemacht, was ich erwartet hatte, nämlich wir müssen ihn heute wieder erwähnen und das ist wirklich nicht ein GFL-Spieler, aber den Thailand Michael Mayer einsetzen, weil man eben diese beiden Outside-Cornerbacks, Ahmad Gardner und Kobe Bryant halt nicht testen will. Die Bearcats haben wieder sehr viel Risiko genommen, sehr viel Man-Press gespielt, fast immer wirklich herausragend enge Coverage, nur kleine Fenster für die Quarterbacks. Der Kevin Austin letzte Woche noch ein super Spiel gemacht gegen die Badgers, der Outside-Receiver hat wirklich überhaupt keine Chance gehabt gegen Gardner. Und die Irish haben ja irgendwann angefangen, wirklich alle 3 Quarterbacks, die sie da haben, einzusetzen. Jack Cohn, dann den Buckner als Running-Quarterback und am Ende dann Drew Pine, der da beim Badgers-Spiel reinkam und gar nicht so schlecht aussah. Ich habe mich zwar gefragt, warum man unbedingt den Running Quarterback dann im Second Quarter da einen Ball werfen lassen muss unter Druck, der dann abgefangen wird. Aber gut, das kann Brian Kelly mir vielleicht beantworten oder auch nicht. Am Ende haben sie dann diesen Pine eingesetzt. Der hat die nochmal rangebracht mit 2 Touchdown-Drives. Der erste durch einen Fumble der Bearcats irgendwie assistiert. Der zweite war ein wirklich schöner Backshoulder-Pass. Auch gegen Man, gegen eine enge Man-Coverage, da wurde nichts geschenkt von den Bearcats. Fand ich wirklich, wirklich super, wie sie gegen diese Offense gespielt haben. Und Cincinnati in der Offense ungewohnt aggressiv und gerade in Momenten, wo ich sie nicht unbedingt zugetraut hätte, weil sie ja sonst doch, naja, sie haben halt mit Ridder einen Dual-Threat und spielen halt viel Zone-Read und daraus dann eben den ein oder anderen Pass. Aber und vertrauen sonst auf die Defense, was ich ja auch tun würde, wenn ich so eine Defense hätte. Aber direkt vor der Halbzeit, tief in eigener Hälfte, hat dann Desmond Ridder plötzlich die langen Dinger ausgepackt. 2 super Pässe, vor allem der zum Touchdown, wo er den Inside-Receiver da in Trips-Formation bei einer Corner-Route gegen Kyle Hamilton, gegen den Mega-Safety da anspielt. Und dann auch am Ende des Spiels, als Notre Dame auf 13-17 rankam, dass sie da nicht versucht haben, das zu verwalten, sondern eben da diesen Drive initiieren mit mehreren Pässen, mit einem Superpass auf Leonard Taylor, auf den Tight End. Dass sie die Tight Ends einsetzen, hatte ich erwartet, aber wie oft er trotz Kyle Hamilton, der ja wirklich eine perverse Range hat, wie oft er da tief gegangen ist, Ridder, das fand ich beeindruckend. Gerade auf Alec Pierce, auf seinen Receiver, der da ein super Spiel gemacht hat gegen einen talentierten Cornerback mit Clarence Lewis, der auf Go-Routes immer einen Schritt zu spät war, der Corner. Also da hat das war wirklich, wirklich, wirklich stark. Die Bearcats sind for real, sind auch in der Offense for real, dass sie mal eben die Defense entlasten können. Die Defense, ich verfolge seit 2 Jahren relativ intensiv, die liebe ich, aber da ist jetzt noch so viel zugekommen. Bin definitiv bei Christian. Die Bearcats gehören, wenn sie ungeschlagen durchgehen, natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, dass der Schedule nicht so schwer ist. Ich weiß nicht, die AAC, ich habe den Eindruck, dass sie nicht ganz so gut ist wie im letzten Jahr, aber das kann man vielleicht dann in ein paar Wochen ein bisschen genauer sagen.
Memphis fällt ab, ne? Memphis fällt ab.
Memphis fällt ab, UCF jetzt auch ohne Dylan Gabriel, verlieren gegen Navy, die vorher keinen Sieg hatten. SMU ist sicherlich das eine Team, gerade mit deren Mega-Passing-Offense, auch wenn die ab und zu ein bisschen fehlerhaft und ein bisschen zu risikoreicher geht, das eine Team, was sie dann eben besiegen müssen, was eine größere Hürde darstellt. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, die letzten zwei Jahre oder vor allem die letzten zwei Jahre war die AAC wirklich bockstark und ich glaube, dieses Jahr ist sie es nicht mehr ganz so stark und das ist die große Chance für die Bearcats, denn letztlich, wir haben alle zu Recht über das Playoff-Komitee schon viel geschimpft. Wie gesagt, vollkommen zu Recht. Dieses Jahr haben sie Cincinnati von Beginn an ja so hoch, relativ hoch gepackt, dass man die, wenn die jetzt ungeschlagen durchgehen, schwer einfach runtergraden kann. Es ist nicht unmöglich, dass...
Es ist nicht das Playoff-Komitee, es sind die Journalisten und die Trainer, ne?
Ja, aber das Playoff-Komitee wird die Bearcats nicht auf 11 packen, wenn die... Das, so weit ist es nicht auseinander. Mhm. So weit ist es nie auseinander gewesen mit dem Paul. Das halte ich für unwahrscheinlich. Die Bearcats werden...
Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, dass es im Augenblick nicht das Ranking
vom Playoff-Komitee ist. Aber wie gesagt, soweit, ich meine mich zu erinnern, dass die Rankings nicht irgendwie so weit differiert sind, dass es da irgendwie, was weiß ich, 6, 7 Spots Unterschiede gab. Kann ich mich irren, aber ich glaube es nicht. Und wenn die Bearcats im AP-Poll auf, sagen wir mal, wenn jetzt nicht noch der ein oder andere hinlegt, nächste Woche wird sich Iowa oder Penn State hinlegen, weil die gegeneinander spielen. Wenn die Bearcats dann auf 3 sind, dann werden die im Playoff-Komitee, denn dann haben wir wirklich eine Revolution, dann werden die da nicht auf 9 gerankt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Frage wäre,
was das anders?
Nee, die Frage zum Beispiel, was passiert mit, aber sie haben den direkten Vergleich gewonnen, also was würde passieren im Vergleich Cincinnati mit One Loss Notre Dame, aber ja.
Dass ja, aber wenn man direkter Vergleich.
Also eben, das kannst du nicht machen.
Das Einzige, also nehmen wir mal an, also ein One-Loss Georgia oder Alabama aus der SEC raus, inklusive Championship Game, ist sicherlich über Cincinnati einzuordnen. Da müssen wir auch nicht, das müssen wir auch, da müssen wir jetzt nicht, Loss ist nicht gleich Loss. Ne? Also das ist klar. Aber wen wollen wir? Ohio State? Kann man auch drüber reden, wenn die da alles platt machen, Penn State, Michigan, die ja nun auch beide relativ gut sind und dann am besten noch Iowa im Championship Game, sollte es soweit sein, denke ich, müsste man Ohio State auch höher ranken. Trotz der Niederlage. Einfach weil die so viele Spitzteams
ja, aber das müssen sie uns erstmal beweisen, dass sie das können.
Genau, ich sag nur für den Fall. Oklahoma muss ungeschlagen durchgehen, fast schon bei den ganzen knappen Siegen, die sie geliefert haben. Wird schwierig, ein One-Loss Oklahoma drüber zu setzen. Ist möglich, aber darüber können wir dann vielleicht schon nächste Woche reden, wenn Red River vorbei ist. Es ist auf jeden Fall die Chance, sagen wir mal so, es ist natürlich nicht gesichert, dass sie, erstmal müssen sie natürlich auch selber anbieten, durchgehen, aber die Chance ist so groß wie nie.
Sagen wir es mal so, wenn es doof läuft von Oklahoma, dann reden wir nicht drüber, dann wird nächste Woche gesungen hier.
Auf, da habe ich richtig Angst vor.
Ich glaube, das Ding ist halt mit Cincinnati, dass die halt wirklich eine Urgency haben, weil sie dieses Jahr wissen, dass sie es schaffen können. Da rein.
Und nächstes Jahr ist die halbe Defense weg und der Quarterback weg. Das wird dann nochmal eine andere Nummer. Übrigens, Christian, zu Fickle. Ich meine, Cincinnati hat ja immerhin jetzt die Perspektive, dass sie nicht mehr lange ein Mid-Major sind. Das könnte natürlich auch das Bleiben eines Top-Coaches, sagen wir mal, in irgendeiner Form der die Chancen vergrößern, dass er bleibt.
Die Frage ist, ist die Big 12 nicht dann trotzdem mit Major ohne Oklahoma und Texas?
Gefühlt, auf jeden Fall.
Eben. Also, klar, sie kriegen jetzt die gute Programme aus der AAC. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, da bin ich auch eher unsicher.
Okay.
Ich möchte mal ganz kurz mal schauen, wo wir dabei sind.
Ja.
Ja. Cincinnati war letztes Jahr im AP-Poll auch nie unter den eine Woche, genau, waren am Ende unter den Top 6, aber nicht höher. Also der Unterschied war jetzt nicht so groß.
Sind jetzt nur auf 5, ne?
Sind jetzt schon auf 5, darum meine ich, sind ja auch deutlich besser gestartet. Das ist halt schon, das ist ja leider ein bisschen auch die Ungerechtigkeit des Systems, auch wenn es in diesem Fall den Berg jetzt zugutekommt, dass das Preseason-Ranking eben doch eine gewisse Aussagekraft hat und das ein oder andere Team dann eben doch ein bisschen besser also dasteht, weil man vorher.
Sie sind jetzt an Oklahoma vorbeigesprungen durch den Sieg.
Ja, Oklahoma hat ja schon das ein oder andere Mal jetzt diese Saison bewiesen, dass man gewinnt und trotzdem runtergeht. Und wie wir sehen, liegt es nicht nur an dem Gegner.
Aber auch.
Zumindest nicht nur an einem Gegner.
Aber auch. So. Dann kommen wir zu einem anderen Schauplatz, wo auch gern Katastrophentourismus betrieben wird. Die SEC East, Christian. Florida gegen Kentucky und Kentucky gewinnt. Kentucky ist jetzt 3-0 in der SEC East und 5-0 insgesamt. Are they for real?
Das ist die SEC East. Die Antwort lautet nein.
Sie sind schon mal um 250.000 Dollar ärmer, weil die Fans das dritte Mal das Feld gestürmt haben.
Ach, das kostet zu viel.
Also anscheinend beim dritten Mal wird's teuer, ja.
Aller guten Dinge sind drei, ne? Alles wie immer. Das Ding ist halt, wir haben ja unsere Überraschung kundgetan, dass Florida so einen guten Start hingelegt hat. Jetzt wissen die Leute, warum wir das als überraschend bezeichnet haben. So. Und are we for real? Also ganz ehrlich, nachdem die über Jahre nur auf die Fresse bekommen haben, gibt es durchaus Anteile in mir, die sich für die Fans der Kentucky Wildcats freuen, weil, sind wir mal ehrlich, Nicola, es ist jetzt Oktober.
Es geht bei College Basketball wieder los, da hat die Kentucky-Welt wieder so einen Sinn.
So, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Und entsprechend glaube ich schon, dass man das den Fans da gönnen kann, weil die einfach sehr, sehr lange ein Football-Programm erlebt haben, was einfach nicht annähernd gut war, ja. For real, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal mit einem soliden Nein antworten, das eher auf Leute das Schwäche zu schieben, aber das kann natürlich auch einfach ein gewisser Bias sein, der da bei mir vorherrscht.
Ich bin ganz biased hier und sage, nein, sie sind nicht for real. Oh ja, der war auch nicht gut.
Alles wie immer.
Aber man muss ja vielleicht doch mal, also Mark Stoops macht da schon extrem viel aus dem, was er da hat. Ne? Ich finde eigentlich in den letzten Jahren ist es einer der besten Coaches der SEC, wenn man mal schaut, was der für einen Kader hat, was der für Recruiting-Erfolge hat, nicht so große Spoiler, und was der aus dem Team rausholt. Und ich meine, hatten sie ja jetzt gesagt, dass das eher der erste Sieg zu Hause gegen Florida seit 1986 war. Da kann man noch mal das Feld stürmen. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig ehrenrührig, ehrlich gesagt. Gerade weil das ja auch eine gewisse Rivalität ist, eine der einseitigsten Rivalitäten überhaupt. Die wird jetzt gerade mal nicht mehr ganz so einseitig, was ja zu wünschen ist. Aber gut, Florida wird wahrscheinlich sich fragen, wie sie das verlieren konnten, weil letztlich hat Kentucky in der Offense auch relativ wenig gerissen. Die sind ja jetzt zum ersten Mal kein reines Running-Team mehr, haben mit Will Levis von Penn State einen Quarterback, der auch ein paar gute Passing-Performances gebracht hat, aber nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel gab es eigentlich wirklich nur ein Play von Wandale Robinson, ein sensationelles Play beim Receiver-Screen. Wandale Robinson, ihr werdet euch erinnern, war bis letztes Jahr bei Nebraska und hat da alles Mögliche spielen dürfen, unter anderem Running Back, und zwar für irgendwelche 500 Inside-Runs mit seinen gefühlt irgendwie 175 Pounds, ein paar mehr hat er vielleicht, aber nicht viel mehr.
Hat er irgendwas auch erfolgreich gespielt? Ich meine, bei Nebraska muss man immer nachfragen.
Er war der einzige Spieler in der Offense, der richtig Herz hatte und bei jedem Play gespielt hat, ob sein letztes wäre. Nun ist er wieder zurück. Der kommt da irgendwie aus Kentucky, gab auch familiäre Gründe, aber gab wohl auch Gründe, weil er, und das kann ich sehr gut verstehen, ich meine, der Typ ist ein sehr kleiner Slot-Receiver, Gadget-Player, was auch immer. mit viel Speed und Big Play Talent und dann kommen die auf die Idee, den als Running Back einzusetzen, weil die Running Backs halt alle nicht so richtig dolle sind und dann wird er halt 10-mal irgendwie in irgendeine D-Line reinlaufen gelassen, was bei seinem Körperbau jetzt nicht das Geilste ist. Auch da hat er ziemlich viel rausgeholt, aber sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass er auch mit Blick auf vielleicht eine NFL-Zukunft gedacht hat, dass das anders auch besser geht und seitdem er bei Kentucky ist, haut er jedes Spiel mindestens ein richtiges Big Play raus und da fragt man sich natürlich, naja, ich frage es mich eigentlich nicht mehr, aber das ist wirklich ärgerlich, weil das ein cooler Typ ist und mir tut jedes Play von ihm echt ein bisschen weh, weil der würde sich in der Offense der Huskers ganz gut machen. Hier hat er jetzt gar nicht so, in dem Spiel gar nicht so viel gerissen, außer diesem einen Megaplay. Entscheidend war ja da wirklich ein Blocked Field Goal Return Touchdown bei 7-10 oder so. Und dann am Ende muss man natürlich Florida auch mal mit sozusagen die Verantwortung mit übertragen. Die hatten, glaube ich, 9 Goal-to-Go-Plays, also First and Goal, Second Goal, damit 1000 Strafen hin und her. Und Kentucky hat 9 Goal-to-Go-Plays mit der Defense abgewehrt. Da war auch ein bisschen komisches Playcalling dabei oder Entscheidung von Emory Jones, von dem Quarterback, wo er dann irgendwie mehrfach bei, was weiß ich, Third and Goal von der oder Second and Goal von der 15 dann irgendwie den Pass in die Flat macht, wo man sich fragt, warum. Aber gut, Kentucky hat wieder ein Spiel gewonnen. Das sieht nicht immer schön aus, aber es waren ja auch gegen schlechtere Gegner, waren da ja echt knappe Dinger dabei, aber 5-0 ist 5-0 und nächste Woche LSU, übernächste dann at Georgia. Gerade im zweiten wird sich dann das wahrscheinlich alles ein bisschen gerade rücken. Aber wenn man sich den Rest anguckt des Spielplans, Mississippi State, Tennessee, Vanderbilt, New Mexico State und Louisville.
Ein Bowl haben sie sicher.
Da könnte jetzt keine so schlechte Bilanz bei rumkommen, wenn die halt die Spiele weiterhin, die haben sich ja, wenn man sich das anguckt, die haben ja auch gegen Chattanooga, gegen FCS-Team, haben sie sich gerade mal einen 5-Punkte-Sieg zurechtgewirkt, aber wenn man gewinnt, gewinnt man. Ne? Das ist völlig egal nachher.
Eben. Hallo Washington.
Fantastische Begründung, wenn man gewinnt, gewinnt man.
Ja, das war Tautologie. Ich studiere Tautologie. Warum? Weil ich Tautologie studiere. Aber ja, egal. Machen wir weiter.
Der Schmerz wird jeden Moment größer, aber das kennen unsere Hörer aus jeder Aufnahme insofern.
Vielleicht ist es bei Nebraska. Vielleicht ist es bei Nebraska so wie bei den Jets. Weißt du, wenn du die Spieler rausholst, dann.
Du, bei TCU hat J.D. Spielman, der andere Receiver, in den ich mich seinerzeit sehr verliebt habe, weil das ein cooler Typ ist, der dann auch irgendwann abgewandert ist, hat auch einen Touchdown gemacht gegen Texas. Also ja, lassen wir das vielleicht einfach.
Gut, wir schauen auf die Big Ten. Ohio State, die 11, verprügelt Rutgers auswärts 52-13 und Michigan fährt nach Wisconsin, Michigan die 14 und gewinnt deutlich 38-17. Die Michigan Wolverines damit bei 5-0. Auch, Jan.
Ja, und nebenbei habe ich diese tolle Statistik herum, dass es der erste Sieg von Jim Harbaugh war als Underdog im, glaube ich, 12. Anlauf, jetzt immer bei Michigan ist. Also immerhin. Ob die jetzt wirklich Underdogs waren gegen Wisconsin, ist eine andere Frage, aber die Spreads haben es so gezeigt. Ja, ich hatte ja so ein bisschen einen Upset-Alert, weil Michigan bisher recht laufdominant war und im Passing jetzt nicht so wahnsinnig explosiv und die Badgers bei allen Offense-Problemen halt eine mega Run-Defense haben.
Aber dann hat sie sich ausgemerzt.
Dann hat er sich ausgemerzt. Ja, wie gesagt, können sie im Frühling nochmal probieren. In dem Fall hat sie es wirklich ausgemerzt, weil Michigan hat zwar wirklich nicht viel laufen können, aber die haben ein paar schöne Shots genommen. Ein Flea-Flicker gleich im ersten Viertel. Am Ende dann noch ein paar mehr, aber eigentlich erst so richtig, als das Spiel schon durch war. Und dieser Sieg ging halt voll auf die Defense, auf die Front vor allem mit Aiden Hutchinson, der wieder ein super Spiel gemacht hat. Aber diesmal waren es halt auch einige andere. Die haben das Run-Game komplett abgestellt. Das ist jetzt nicht so eine Breaking News, weil das Run-Game der Badgers im Gegensatz zu den letzten gefühlt 20 Jahren dieses Jahr nicht funktioniert. Dauerdruck auf Mertz, dann haben sie ihn irgendwann rausgeschossen mit dem Hit. Ich glaube, war Schulter, ne? Meine ich?
Ja.
Ich glaube. Ja, Chase Wolf.
Weil das klingt jetzt so nach Absicht. Also das war.
Nein, das wollte ich damit nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Also keine Absicht, sondern er wurde rausgeschossen, aber er hat vorher auch schon echt viel einstecken müssen. Bei allem Problemen, die er selbst verursacht, weil er einfach nicht gut spielt gerade, aber das war nicht schön. Die O-Line von Wisconsin ist auch ungewöhnlich schwach dieses Jahr. Chase Wolf, der Backup, hat auch nicht viel mehr hinbekommen. Nikola, lass den Witz in der Tasche, du hast ihn bei Twitter schon gebracht. Ja, also Respekt für Michigan, wie schnell sie das auch mit der neuen Defense, mit dem neuen Defense-System umgestellt bekommen haben, wie schnell sie da, also wie gut auch die, wie gut die Front agiert, wie viel, sie haben jetzt diesmal auch relativ viel geblitzt, also gehen auch viel Risiko, was man ja aus den letzten Jahren kennt. Ich bin weiterhin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich for real ist, aber sie haben zumindest gezeigt, dass sie auf verschiedene Weisen gewinnen. Nur, und jetzt kommt Kommando Oberwasser, nächste Woche ist der Spaß vorbei. Also nächstes Spiel. Nächste Woche reden wir darüber, dass der Spaß vorbei ist.
Ja.
Aber ich habe es jetzt in der Woche nicht verfolgt. Ist nicht wirklich ein Faktor, ne?
Glaub nicht. Habe ich jetzt auch nicht extra darauf geachtet. Der sollte ja eigentlich dadurch, dass sie eben auf eine hybride 3-4 umgestellt haben, als Five-Tech ein bisschen mehr ein bisschen mehr Spielzeit kriegen, weil er dadurch natürlich die ganzen Pass-Rusher, sagen wir mal, los ist, wie Hutchinson, die eben dann auch Outside-Linebacker spielen, aber ich glaube nicht, dass der so viel gerissen hat bisher. Aber
schade, aber trotzdem.
Aber gut, man muss natürlich sagen, das ist trotz allem natürlich immer noch und trotz unserer Witze natürlich immer noch einfach ein Riesenprogramm mit einer ganzen Menge Top-Recruits. Und das hat ja Harbaugh immer noch drauf gehabt, dass er halt echt viel Talent dahin holt. Was da mit dem Talent da passiert, ist ja eine andere Frage. Aber
Wobei seitdem der DC empfohlen von Brüderchen da ist, läuft's ja, ne? Also.
Ja, also unter Don Brown ist sie am Anfang auch gelaufen. Wollen wir den nicht zu klein reden? Das waren die vielen Adjustments, die einen so ein bisschen gestört haben am Ende. Aber dass der mit so einer neuen Defense und auch viele Spieler haben da ja wirklich neue Positionen, dass das so gut läuft bisher, wie gesagt, das wird sich alles ändern, aber das ist schon beeindruckend, klar.
Du steigerst die Fallhöhe nur, Jan, aber egal.
Ja, ich weiß. Ich bin nächstes Mal raus. Nächste Woche.
Ja.
Apropos raus, Christian. Wir hatten letzte Woche gesagt, Texas A&M muss Alabama nächste Woche schlagen, um in der Saison drin zu bleiben. Bei Texas A&M hat man sich gesagt, oh, wisst ihr was, Leute, das können wir auch um eine Woche beschleunigen. Spielen gegen Mississippi State und verlieren 22-26. Und man möchte sagen, tschö mit Ö, ne?
Ja, und ich bin halt jetzt wirklich gespannt, ob der Stuhl von Fischer wackelt. Weil er rekrutiert sich zwar den Hintern ab, aber die Ergebnisse sind halt einfach nicht da. Und das ist in der Tat ein Problem, würde ich behaupten. Und keine Ahnung, wenn du also, das klingt immer so respektlos, wenn man sagt, bei allem Respekt vor, aber du musst den Anspruch haben, Mississippi State zu schlagen. Und auch nicht zwingend knapp. Ja. Aber das gelingt tatsächlich nicht. Und ja, das ist dann schon eher.
Du warst zur Halbzeit hinten und die ganze zweite Halbzeit nicht einmal vorne.
Ja, das ist dann schon eher eine Deprimierung, wie gewisse Kommentatoren sagen würden, ne?
Also wirklich, wirklich übel, ne? Wenn man sich anguckt, was da rumläuft, und wir hatten ja alle schon Texas und A&M. Fange ich schon an zu stottern hier, aber Texas A&M relativ weit vorn gesehen und auch als einen möglichen Contender, der Alabama gefährlich werden könnte, wenn dann Quarterback passt, wenn Outside Receiver passt, aber die Defense, das Run Game, das war ja alles wirklich über jeden Zweifel erhaben, und dann haben wir jetzt irgendwie eine Offense, die wirklich nicht funktioniert, die auch, die O-Line ist ziemlich mies, man sagt, Outside Passing Game funktioniert sowieso nicht. Da kannst du dann halt auch nur so und so viel machen und dann, ja, sich von Mississippi State jetzt, klar, die werden halt passen, aber das, ich meine, die haben gegen Memphis verloren. Memphis ist dieses Jahr auch eher nicht ganz so gut wie die Jahre zuvor. Das darf dir nicht passieren. Also, sorry, aber das ist ja jetzt nicht eine Offense, die mit wahnsinnig viel schematischen Finessen agiert, also die Bulldogs, sondern das ist eine Mike Leach Offense und die musst du eigentlich mit besseren Recruits, musst du die halt schlagen. Das, hat Texas A&M nicht hinbekommen. Und da brennt jetzt auf jeden Fall der Baum. Ich weiß nicht, ob man Fischer gleich entlassen sollte, weil letztlich ist die Frage, wie kommt man an so viel Talente ran ohne ihn? Das, glaube ich, ist nicht ganz so einfach. Trotz eines relativ großen Namens, aber so groß, wie der jetzt rekrutiert hat, sind die Aggies auch nicht. Aber das war ja jetzt wirklich bisher eine ziemlich bescheidene Saison. Dieser Zittersieg gegen Colorado und jetzt die beiden Niederlagen gegen Arkansas und Mississippi State, da wird es jetzt gegen Alabama, wird es richtig auf die Nuss geben. Gut, danach hat man ein paar einfachere Spiele, vermeintlich, muss man aktuell sagen. Aber da ist diesen momentan ja nicht nur von der SEC Championship oder den Playoffs, sondern auch von einem New Six Bowl relativ weit entfernt.
Ja, das klingt eher nach irgendwas kurz nach Weihnachten.
Ja. Yeah. And we really don't know who are we playing State for, so.
In Cupcake City irgendwo, ja.
Ja.
Ja, mega enttäuschend eigentlich für
Frisco
so ein
oder.
talentiertes Team.
Ja, sowas in der Art.
Jo, nun. Weiter im Text. Coastal Carolina schlägt Louisiana Monroe 59-6, bleibt auf der Siegerstraße. Michigan State schlägt Western Kentucky 48-31. Fresno State macht einen Ausflug nach Hawaii, Jan, und kehrt mit einer Niederlage zurück. 27-24. Nun.
Ja, da habe ich mir den Rest auf meiner Fahrt nach Hamburg dann angeguckt, leider nicht, weil Deutsche Bahn und WLAN ist so ein Thema für sich. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden, mache ich aber nicht.
Sie können nur das Signal verstärken, das Sie haben. Wenn du weißt, wo dieser ECE langfährt, wundert es sich nicht, dass das ein reines Funkloch ist. Aber ja.
Naja, sagen wir mal so, es gab schon Wochen, in denen das besser funktionierte als in den letzten. Das muss
Okay.
man so deutlich sagen. Wie auch immer.
WLAN funktioniert nur bei Westwind.
Vielleicht. Westerwald, Westwind, da sind wir nicht weit von weg. Nein, aber ja, ziemlich überraschende Niederlage von Fresno State. 24-10 geführt. Man denkt eigentlich, kann da nicht mehr viel passieren. Und dann holt Hawaii, die jetzt ja nicht mehr diese krasse, coole Run-and-Shoot-Offense, sondern eigentlich eine ziemlich langweilige Offense spielen, holen auf und ja, gewinnen das am Ende. Fresno State hat ja noch die Chance auf zumindest das Field Goal zum Ausgleich, aber dann hat Jay Kaner, der vorher wirklich super Partien gemacht hat, seine vierte Interception geworfen, relativ kurz vor der Endzone. Also da wollten sie halt auf den Sieg gehen, hätte ich auch gemacht, aber ja, das war ein Spiel, mit dem das vielleicht Fresno State ein bisschen unterschätzt hat, mit dem sie nicht gerechnet haben, dass das so ein Dogfight wird, im wahrsten Sinne des Wortes bei den Bulldogs. Aber ja, Glückwunsch an Hawaii. Ich hätte nicht damit gerechnet, ich hätte es als klaren Sieg verbucht, nachdem wie Fresno State vorher gespielt hat. Ich meine, die einzige Niederlage war dieses unglückliche Ding gegen Oregon und die haben ja nun auch nicht so wahnsinnig schlecht drumherum gespielt, bis auf diese Woche. Das vereint die beiden Teams dann wieder. Sechs Turnover sind vielleicht ein bisschen viel, damit gewinnt man die wenigsten Spiele.
Und für Hawaii gilt Treffer versenkt. Gut. Oklahoma State hatte Baylor zu Gast und gewinnt 24-14. Ein weiteres Team, auf das ihr Lobeshymnen gesungen habt, Christian, das dann kurz darauf eine Erfahrung mit den unschönen Seiten des Footballs machen muss, nämlich die Niederlagen.
Ja, es ist dieses Jahr irgendwie nur konsequent, oder zumindest diese Woche ist sehr konsequent. Beware of the praise from Mr. Wegwerth und Mr. Schimmel.
Halt, bei Baylor warst du's. Ich
Ja.
war tendenziell eher bei den Cowboys.
Übrigens, wir haben festgestellt, es funktioniert ja andersrum nicht. Also da, wo ihr draufgekloppt habt, die waren ja dann auch schlecht.
Ja, das habe ich auch alles schon probiert. Das funktioniert nicht.
So sad. So sad.
Ja, also Baylor.
Ja. Wie gesagt, ich fand die besser als Jan. Jan hatte recht. Ich kann es leider nicht anders sagen. Ich wünschte mir doch auch, dass es anders ist. Ja.
Oklahoma State hat halt echt eine gute Defense. Das ist Big 12-mäßig alles recht untypisch dieses Jahr. Letztes Jahr ja auch schon, aber so ist es. Nur, ich meine, die haben wieder drei Interceptions, hat Spencer Sanders geworfen. Das muss man eigentlich ausnutzen. Also irgendwann geht das bei Oklahoma State auch schief. Ich müsste mir jetzt den Spielplan angucken. Könnte demnächst, ach naja, ja, jetzt freilos. Also Bye Week und dann at Texas und da ist wahrscheinlich der Spaß dann auch vorbei, weil die scheinen gerade etwas besser in Form zu kommen.
Okay.
Ja.
Dann sind wir wieder in der Pac-12, wo UCLA uns ja Hoffnung gemacht hatte Anfang des Jahres. und jetzt auch gegen Arizona State verloren hat und auch nicht knapp, 23-42. Die Frage wäre, wird, also nachdem er offensichtlich runtergekühlt war, wird der Sitz von Chip Kelly jetzt doch wieder wärmer, Christian?
Zu früh. Glaube ich tatsächlich noch nicht. Also mit Sicherheit eine enttäuschende Niederlage, aber das reicht, glaube ich, noch nicht. Ich meine, ohne Scheiß, es ist jetzt nicht gerade knapp ausgegangen so, aber ja. Nee, ich glaube, es ist noch zu früh, um abgesehen auf Lane Kiffin zu, Lane Kiffin auch nicht, Chip Kelly zu singen.
Okay, ich meine, es war, ja, bis zur Halbzeit war es ein knappes Spiel, 24-23, und dann war es eine zweite Halbzeit, die eigentlich nur Arizona State war, ja.
Ja, ich meine, wenn man 0 Punkte in der zweiten Halbzeit aufs Board bringt, dann wird es in der Regel schwierig. Sie haben halt ziemlich viel Big Plays kassiert.
Möchtest du nochmal über eine Offense reden, die in der zweiten Halbzeit 19 Yards produziert und dann...
Nein, so schlecht war es, glaube ich, nicht. Das ist nur Michigan State passiert, aber die haben ja gewonnen. Das ist der Unterschied. UCLA hat halt verloren, weil man in der zweiten Halbzeit nichts hinbekommen hat.
Die feinen Unterschiede, Nikola, die feinen Unterschiede. Übrigens, ein Buch, was du mal lesen solltest, aber gut.
Ich glaube, das haben wir dem armen Herrn Matar schon öfter vorgeschlagen. Ja. Nee, ich bin auch. Jedes einzelne Mal, jede einzelne Erwähnung ist Gold wert und vielleicht tut das ja irgendwann.
Bestimmt irgendwann, wenn ich mal Zeit habe.
Ja, ja. Du könntest es ja auch im Original lesen.
Ja, eben.
Ich weiß nicht, ob das zwingend besser ist.
Es ist
noch besser, meinst du? Noch besser.
Naja, also es gibt auch Autoren, die im Französischen einfach nicht zum Punkt kommen, ja. Also.
Also, ja, aber ganz ehrlich,
den Sätzen, die sind schon im Deutschen. Es ist sehr gut übersetzt mit Schlangensätzen über sehr, sehr viele Zeilen teilweise.
Ja, genau. Und das Ding ist halt, also mich hat Proust schon genervt und das klingt jetzt ähnlich.
Ja, wobei ich dir halt sagen kann, ich finde, es gibt deutlich schlimmere Autoren als Bourdieu in der Hinsicht. Also
von der Aussagen sowieso, aber ich meine, was die Schlangensätze angeht, da sind schon gute dabei.
Ja, das ist korrekt.
Sie sind nur so verständlich, das ist der Unterschied.
Ja, und er hat halt recht, das kommt halt noch dazu.
Ja, aber weißt du, endlose Dramen habe ich so schon genug. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mit Bourdieu anfange, aber ja.
Ein schöner Übergang wäre das jetzt für irgendein spannendes Spiel mit den endlosen Dramen.
Ich weiß nicht, wie endlos das Drama Feld Orgeron wird. Also,
ja, ich habe halt schon gedacht, gelesen, dass er so ein bisschen auf dem Hotseat ist, ne? Also.
Nach der Niederlage gegen Auburn, 19-24. Ich meine, das klingt jetzt auch nicht so überdramatisch, aber, ja.
Ja, aber ein Spiel, was man sich allein wegen drei Plays von Bo Nix, über den wir hier oft und auch zu Recht draufgenagelt haben, wie Thomas Toll sagen würde, eingenagelt. Hier permanent auf die Spieler einnagelt. Thomas Toll.
Ja, fantastisch.
Diese legendäre Pressekonferenz bei Dortmund, wo er danach nicht mehr sehr lange Trainer war.
Zu Recht, da lache ich mir doch den Arsch ab.
Ist alles nur bla bla. Ist alles nur bla bla bla. Naja.
Ja, fantastisch.
Genau. Und naja, jedenfalls Bo Nix hat wirklich drei so eine absolut magischen Play, vor allem eins. Zwei von denen waren, glaube ich, bei Fourth Down, wo er wirklich wo er scrambled, einmal quer im Backfield rum, jeden Defender einmal aussteigen lässt und dann den Touchdown-Pass auf den Tight End wirft. Sehr, sehr, sehr gut. Also bei allem, was er sonst so fabriziert, aber ab und zu hat er solche Plays drin. Talent hat er ja auch gehabt, das müssen wir nicht drüber reden. Aber Auburn versteht sich gerade. Letzte Woche, was war es? Georgia State, wo sie fast verloren hätten und dann einen Fourth Down Touchdown Pass machen mit dem Backup Quarterback dieses Mal. Nächster enger Sieg, 0-13 im Second zurück, 9 Punkte im Fourth Quarter zurück. Ja, war ein bisschen fluky wegen diesen Zauberplays von Nix. Sie haben halt die Titans eingebunden. Ich meine, bei LSU ist es ja auch so gut, jetzt war Stingley verletzt, aber keiner will gegen die Außen passen mit Riggs und Stingley und auch sonst die Cornerbacks, Cordell Flott, das sind alles richtig, richtig gute Cover-Guys. Ich meine, so schwer kann es eigentlich nicht sein. Dann weißt du, der Gegner setzt die Titans ein und Auburn hat jetzt nur wirklich nicht die Titans, die einen wahnsinnigen Angstschweiß auf die Stirn produzieren. Aber klappt dann trotzdem. Kannst du mit jedem Titan kannst du irgendwen aufstellen und der macht da dann trotzdem 100 Yards und der Backup-Titan macht auch nochmal 40. Da fragt man sich auch so ein bisschen bei LSU-Defense, das ist ja, müsste jetzt ja eigentlich relativ gut zu verteidigen sein, wenn du außen Cornerbacks hast, die dir die Seiten dicht halten. Aber Das kriegen sie irgendwie nicht verteidigt. Linebacker-Probleme, was auch immer. Und wenn du dann kein eigenes Laufspiel hast und eigentlich die ganze Zeit nur davon abhängig bist, dass Keishon Boutte, der Receiver, da Plays macht, was er auch jedes Spiel macht, aber irgendwann ist es dann vorbei. Und ich meine, für Auburn ist jetzt eine komische Saison, die erste Saison mit Harsin, aber knappe Niederlage gegen Penn State, jetzt ein zu knapper Sieg gegen Georgia State, aber at LSU muss man erstmal gewinnen. Gut, nächste Woche Georgia, da ist dann der Spaß auch wieder vorbei.
Okay. Vermutlich. So viel zur ACC. Jetzt kommt der ACC-Block. NC State gewinnt gegen Louisiana Tech, wie sie 34-27. Wake Forest quält sich gegen Louisville zu einem 37-34 Sieg. Und Clemson gewinnt in der 2021 gewohnt souveränen Weise mit explosiver Offense 19-13 gegen Boston College, was den Rankings, beziehungsweise was in den Polls damit belohnt wurde, dass Clemson, die vor dem Wochenende 25 waren, jetzt endgültig rausgeflogen sind und damit erstmals seit 2014 nicht gerankt sind. Und damit ist zu dieser ACC alles schon gesagt, Christian, oder?
Ja, Tatsache. Es ist ein komisches Jahr.
Aber Leute, wann habt ihr das mal erlebt, dass ein Team, was 2-2 steht, auf 25 gerankt ist, ein 4-0 Team schlägt und deswegen rausfliegt? Das dürfte das erste Mal gewesen sein.
Ja, aber das kann man sich einfach nicht anschauen, wahrscheinlich.
Ja. Und Boston College hatte ja sogar die Chance, noch das Ding zu gewinnen, wenn nicht der Center dann irgendwie, da waren sie fast schon, glaube ich, schon in der Red Zone, kurz vor Schluss, dann den Snap halt einfach mal am Quarterback vorbei segeln lässt und Clemson drauffällt auf den Ball.
Kann man mal machen.
Ich meine, die Defense von Clemson, der würde ich jetzt immer noch keinen Vorwurf machen, weil die haben wieder extrem wenig Punkte zugelassen. Aber diese Offense ist ja wirklich, die spottet jeder Beschreibung.
Ja, und die Saison ist noch lang, ne? Also,
da geht ja, und noch da was. Da kommen noch andere Teams als Boston College mit seinem schrotflintigen Backup-Quarterback.
Also, ja, was sind, also... Clemson hat jetzt folgenden Spielplan. Syracuse auswärts, Pittsburgh auswärts, Florida State bei Louisville gegen UConn, gegen Wake Forest und bei South Carolina. Was sind da... Also Wake Forest könnte eine Herausforderung werden. Ja.
Wenn Pitt's Offense, die manchmal großartige Momente hat, unter anderem letzte Woche, wenn die mit ihrem Passing-Game mit Pickett im Quarterback richtig loslegt... Es ist ja nicht so, dass man gegen Clemson viele Punkte braucht, um zu gewinnen. Vielleicht reichen 21. Würde ich denen schon zutrauen, aber was Clemsons Offense kriegt da offensichtlich gerade keine 20 aus Board.
Also außer gegen South Carolina State, wo sie 49 gemacht haben, Bilanz von Clemson bisher 3, 14, 21 und 19, ja.
Ja, und bei 21 waren schon 7 aus der Verlängerung dabei. Reguläre Spielzeit waren nur 14. Das heißt, die haben in allen Spielen gegen FBS-Gegner haben die keine 20 Punkte aufs Board bekommen.
Da würde ich als Jury aber auch sagen, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf, tschüss. So ein Ranking musst du dir auch verdienen.
Das ist schon wirklich ziemlich erbärmlich.
Apropos erbärmlich, Tennessee wischt mit Missouri den Boden auf, und zwar auch das Erbrochene in der Ecke, 62-24 der Endstand.
Nikola. Na, was werden wir denn jetzt hier so infam?
Was denn?
Das ist hier ein Kulturprogramm. Also Entschuldigung. So.
Es stand ja zwischendurch 45-9, Anfang drittes.
Ja, Herr Heddergott wird sich gefreut haben. Aber.
Ja, über seine Eagles am nächsten Tag gleich mit, ne? Also.
Ja. Ja. Aber wenn du in dieser Liste mal guckst, das nächste Spiel könntest du zumindest mal kurz erwähnen.
Illinois schlägt Charlotte und ist damit jetzt, hat jetzt endlich den zweiten Sieg geholt.
Genau, Illinois hat nicht mehr nur gegen Nebraska gewonnen. Ist das nicht toll?
Das ist fantastisch. Ja. Pittsburgh wischt auch mit Georgia Tech den Boden, 52-21.
Auch das in der Ecke oder nicht?
Na, vielleicht nicht ganz, aber ja. Also, wenn man bedenkt, wen hat Georgia Tech neulich verprügelt? War es North Carolina?
Ja. Ja, die ACC ist wieder in Hochform, was die Formschwankungen betrifft. Ja. Während Pitt sich ja gegen Western Michigan, gegen ein MAC-Team hingelegt hat, also alles ist möglich.
North Carolina drückt Duke 38-7 rein. Das könnte im Basketball wieder anders werden. Minnesota Purdue 2013 im Regen von Purdue. Texas schlägt TCU auswärts 32-27 und Memphis verliert bei Temple 31-34. Das ist, was wir vorhin meinten, Jan. Memphis irgendwie, die ist ja ein bisschen neben der Spur, ne?
Ja, das ist noch nicht das Memphis, was man die letzten Jahre kannte. Temple ist jetzt auch nicht der Übergegner gewesen nach den Spielen zuvor. Ich meine, Memphis hat ja in der Woche vorher gegen Texas San Antonio einen hohen Vorsprung hergegeben, etwas unglücklich. Hier war es jetzt eigentlich der Vorsprung, den gab es im ersten Viertel oder im zweiten Viertel noch. Der war dann relativ schnell aufgebraucht und dann war es eigentlich in der zweiten Halbzeit kamen sie dann nicht mehr mit. Aber wie gesagt. Memphis ist nicht das Memphis, nicht die Offensivpower, die wir gewohnt waren.
Buffalo verliert gegen Western Michigan 17-24.
Wollen wir jetzt die MAC-Ergebnisse durchgehen?
Nee, ich wollte nur, ob da irgendwas kommt oder nicht. Wir können auch verkünden, USC gewinnt auswärts bei Colorado 37-14. Dann hatten wir Troy, South Carolina mit diesem lustigen Play, mit diesem Fumble, der gesichert wird und zurückgetragen und nochmal gefumbled und zurückgetragen und dann an der 1-Yard-Linie vor Freude durch die Endzone geschleudert wird zum Touchback.
Ja, ein Deshaun Jackson Play pro Woche muss sein oder zumindest pro Saison.
Also, das sind wieder die Plays, wo ich wäre ein schlechter Coach, sage ich euch.
Bei dir hätte der Spieler die ganze Saison über nichts mehr zu lachen.
Nein. Und mit was? Ja. Mit Recht? Es geht nicht um dich, es geht ums Team, ja?
Ist ja richtig.
Und trag den Scheißball einfach in die Endzone, bevor du ihn wegschleuderst.
Ich würde vorschlagen, Nicola, bevor wir jetzt alle Spiele durchgehen, gehen wir die Highlights durch, denn zwei gibt es ja noch. Oder
zumindest Florida eins. State hat gewonnen.
Genau, Dennis. Der geht auf dich.
Auf Nicola. Nee, der ist für Nicola.
Der ist für Nicola, na gut.
Der ist für Nicola.
33-30 gegen Syracuse. UCLA verliert gegen Navy, das haben wir vorhin schon gesagt. Boise State gegen Nevada. Nevada gewinnt 41-31.
Ja.
Das ist auch wieder so. Also für Boise State ist jetzt auch nicht das Jahr, ne? Also.
Nee. Das kann man so sagen. Aber Nevada, wir hatten es ja schon mit Carson Strong, einen Quarterback mit Strong Arm und NFL-Potenzial. Da kann man auch mal 41 Punkte kassieren. Sollte man natürlich nicht, aber kann passieren.
Nicholas ist der Bruder von Christian Strong. Crockett als Quarterback.
Der war ja eher Kanadier irgendwie als...
Dann wahrscheinlich nicht.
Nee. California verliert gegen Washington State 6-21. Wie gesagt, das ganz gewöhnliche Pac-12. Der Washington State Head Coach, habe ich gelesen, sitzt wohl auch auf einem etwas heißeren Sitz.
Ich glaube nicht unbedingt nur wegen sportlichen Belangen, sondern vor allem, weil er sich auch sonst desaströs präsentiert. In jeder Hinsicht. Also
aus einer aus der Urban-Meyer-Schule, ja?
Ja, eigentlich kann man sagen, ja doch, einer aus der Urban Meyer Schule, aber er überbietet es fast noch durch Dreistigkeit. Also, dass er da seinen Receiver letztes Jahr, als der sich da dieser Pac-12-Initiative anschließen wollte, als dass er gesagt hat, nö, dann kann ich dir einfach mal dein Stipendium hier streichen oder so. Das war natürlich schon unglaublich dumm. Der klagt ja jetzt auch gegen ihn irgendwie. Und die Nummern zu Covid müssen wir auch nicht groß erwähnen. Auch da gehört er zu den dümmsten Trainern. Also von daher Washington State. Gut, die hatten mit Mike Leach natürlich auch eh schon ein Bar, was relativ niedrig lag. Nick Rolovich hat das unterboten. Das scheint halt, scheinen sie kein ganz glückliches Händchen mit zu haben, was die, sagen wir mal, ganz vorsichtig Progressivität der Coaches anbelangt.
Um mit der Pac-12 ganz abschließen zu können, in jeglicher Beziehung, Oregon State schlägt dann noch Washington 27-24. Und Oregon State führt jetzt auch ihre Division an.
Go Beavers! Freut mich.
Freuen wir uns auf den Civil War. Und dann noch kurz das Elend angesprochen. Zum einen Vanderbilt schlägt UConn 30-28 und Nebraska schlägt Northwestern 56-7. Das ist für 56 Punkte, aber auch nur ein Sieg gibt es euch schon klar, ja, ne?
Go Big Red. War eine wirklich fantastische Vorstellung. Jetzt hat man endlich mal die Pferdestärken auch in der Offense aufs Feld bekommen. Die Defense spielt ja seit Wochen schon wirklich lights out, kann man nicht anders sagen. Und man hat, ich habe mich selten so gefreut über ein Spiel und auch selten so dreckig gelacht mehrfach, weil erstens harte Hits, die mir gefallen haben, zweitens hat man, nachdem man in den letzten, sagen wir mal, 1,5 Jahren beständig nach einem Running Back suchte, der irgendwie, also leider hat ja Scott Frost diese Angewohnheit von UCF oder früher auch Oregon, da irgendwie so eine 180-Pounds-Athleten, die super schnell sind, aber irgendwie das Label Running Back nicht so richtig verdienen, einzusetzen. Jetzt hat er sich so ein bisschen umorientiert, weil die Big Ten natürlich dafür auch nicht so ganz geeignet ist. Sie haben jetzt einen ehemaligen Walk-On da ausgegraben, Jacques Yant, der eher so Richtung Jacques Patrick oder nicht ganz Derrick Henry geht, natürlich auch nicht von der Athletik, aber zumindest ein sehr schwerer Running Back ist, der da einen Stiffarm nach dem nächsten verteilt hat. Und es war einfach eine Freude, mal wieder so einen Bruiser zu sehen, Oldschool Nebraska Football, der den Verteidigern wehtun wollte. Und ansonsten, es war einfach mal ein bisschen Balsam, dieses Spiel. Das sollte man erwähnen. Und es ist halt letztlich doch ein Aufwärtstrend. Wir können jetzt drüber lachen über die Huskers und über den bisherigen Saisonverlauf, aber wenn man sich anguckt, was sie gegen zwei Teams wie Oklahoma und Michigan State, die jetzt beide nicht so wahnsinnig schlecht dastehen in den Rankings, dass sie gegen beide unglücklich, gegen Michigan State sogar wirklich sehr unglücklich verloren haben. Jetzt Northwestern, die wirklich dieses Jahr auch nicht gut sind, müssen wir nicht drum herum reden, mit denen den Boden geputzt haben, inklusive vielleicht auch den Ecken. Das sieht ganz gut aus und vielleicht sind sie ja gerade im Formhoch und dieses Formhoch kommt zur rechten Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Satz noch, bevor du jetzt gleich reingrätschst, weil das nehme ich dir jetzt einfach, einen Satz noch. Ich finde es schon ziemlich beängstigend, dass Vanderbilt, ich meine, Vanderbilt ist ein sehr schlechtes SEC-Team, das wussten wir, aber dass sie wirklich einen Vielkörper auslaufender Uhr brauchen, um 30-28 gegen UConn zu gewinnen, das dürfte ein noch tieferer Tiefpunkt sein. UConn gegen UMass übrigens nächste Woche.
Ja, das habe ich schon gesagt. Das, du glaubst auch nicht, dass das in den Picks nicht vorkommt.
Das sollten wir nicht nur in den Picks bedenken, sondern vielleicht auch uns live anschauen, alle miteinander.
Wann ist das, die Flur?
UConn gegen UMass, Moment, das habe ich gerade gesehen, das war...
Oh. Wunderbar, um 21.30 Uhr.
Ja, Jan, komm nach Frankfurt, wir schauen das Nikolas Hotelzimmer. Dann ist der German Bowl vermutlich vorbei.
Stimmt, ich wollte ja unbedingt zum German Bowl.
Ja.
Nein. Das, nächstes Mal.
Ja.
Nächstes Jahr.
Ja.
Das ist soweit.
Ja.
Nun, kurze Pause und dann schauen wir mal, was nächstes Wochenende so ansteht. Außer dem German Bowl, Samstag.
Gibt es dafür auch ein Spread hier?
Auf Sport 1. Schäbisch Unicorns gegen die Dresden Monarchs. Nee. Müsste ich gucken gehen, ob wir das nochmal rauszaubern mit unserem Football Aktuell Ranking. Aber ja. Kurze Pause, dann schauen wir mal, ob wir danach ein Spread haben.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen voraus auf Woche 6 und wir haben Spitzenduelle und Bodensatz, alles dabei. Und den Anfang machen die Coastal Carolina Chanticleers, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1.30 Uhr bei Arkansas State spielen und Jan Favorit mit 19 sind.
Momentan tippe ich nicht gegen Coastal Carolina. Das ist einfach eine zu schön anzuschauende Offense für mein Option-Herz. Von daher mit 21.
Nimmst du noch das Over-Under von 72,5 mit?
Ja.
Gut. Dann Christian, Cincinnati gerade Notre Dame geschlagen. Jetzt haben sie in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr morgens Temple zu Gast und sind Favorit mit 29.
Klassisches Letdown-Game, weil Temple schlecht ist. Von daher sage ich Temple covered, aber Cincinnati gewinnt trotzdem mit 14.
Wobei
29 ist aber echt hoch.
Ja, aber es ist das, was ich hier vorgelegt bekomme. Ich kann es nicht ändern. Wobei Cincinnati gewarnt werden sein müsste, weil Temple ja Memphis frisch geschlagen hat. Immer noch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Pac-12-Action, die an 22... Die an 22 gerankten Arizona State Sun Devils haben Stanford zu Gast. Jan, und Arizona State ist Favorit mit 12.
Ja, 12 ist mir ein bisschen viel. Arizona State wird es gewinnen, aber Stanford spielt eine gute Rolle und verliert mit 7 oder so.
Gut, dann schauen wir auf dem Samstag. Um 18 Uhr bei ABC und soweit ich es gesehen habe, auch bei Pro7 Max. Die Texas Longhorns gegen die Oklahoma Sooners im Cotton Bowl Red River. Christian, Oklahoma Favorit mit 3,5.
Oklahoma mit einem Touchdown.
Over under 63,5.
Over.
Ja, so wie Oklahoma, also im Normalfall hätte ich auch auf jeden Fall over gesagt, aber so wie Oklahoma sich schwer tat in der Offense jetzt gegen einige Teams, weiß ich das gar nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, also wenn sie irgendwo stolpern, sie waren jetzt ein paar Mal nah dran, dann gegen ein Texas-Team, was die letzten Wochen nach dieser Rutsche gegen Arkansas deutlich verbessert ist, seitdem Casey Thompson da Quarterback ist. Mit Bijan Robinson haben sie einen der besten Runner des Landes, vielleicht den besten aktuell. Das könnte schon spannend werden. Also könnte schon noch spannender werden, als ich das vor 2-3 Wochen dachte. Also ich sollte es nicht tun, aber da ich ja so oft daneben liege, sage ich, Texas gewinnt, weil wenn ich daneben liege, muss ich wenigstens keinen Gesang hören.
Ich wollte gerade sagen, Jan will's Herr Singer.
Nee, wirklich nicht. Das war letztes Mal schon so grotesk. Eine otherworldly experience, sozusagen.
Die Nummer 7, Ohio State, hat Maryland zu Gast, Jan, und ist Favorit mit 21.
Ja, Ohio State ist irgendwie wieder, diese Offense macht mir ein bisschen Angst. Macht mir auch ein bisschen Angst für eine spannende Big Ten. 21, ja. Ich würde fast sagen, dass sie das sogar covern. Klingt jetzt ein bisschen doof, weil Maryland vorher gut gespielt hat, aber ohne Dante Dimas, mit einem vielleicht etwas verunsicherten Offense gegen ein wirklich gerade erwachendes Ohio State. Ohio State mit 24.
Christian, die Nummer 11 Michigan State ist zu Gast bei Rutgers und ist Favorit mit 5.
Mit 5 Punkten. Süß.
Immer noch 18 Uhr übrigens, ne?
Also. Michigan State mit einem Touchdown.
Immer noch um 18 Uhr, Jan, die Ole Miss Rebels, die 17, haben die 13, die Arkansas Razorbacks zu Gast, Ole Miss Favorit mit 6.
Das Loser-Duell des letzten Spieltags. Einer von beiden kann es gleich wieder gut machen. Ole Miss mit 6, ich würde sagen Ole Miss mit 10.
Das angebrannte Popcorn kann dann recycelt werden, genau.
Ja.
Dann Christian, Florida gegen Vanderbilt. Florida die 20 inzwischen. Immer noch Favorit mit 38 gegen Vanderbilt.
Oh, scheiße. Vanderbilt covered.
Yes, Vanderbilt, jawohl.
Vanderbilt wird Florida zwischenzeitlich sie über eine Diskussion mit Schopenhauer verwickeln. Und das wird dann reichen.
Jan, Baylor gegen West Virginia. Baylor mit 3.
Kann ich das Yannick antun, wo er gerade seine West Virginia liebe, aber ja, schwierig. Baylor mit 7.
Wir gehen aus dem 18 Uhr Slot raus und gehen in den 21.30 Uhr Slot rein. Das CBS in Anführungszeichen Vern Game. Christian, Auburn, die 18, hat Georgia die 2 zu Gast. Georgia ist Favorit mit 14,5.
Stark. Georgia deutlicher. Die sind einfach ein bisschen zu gut im Moment.
Das Over-Under bei 46 übrigens.
Bin ich fast geneigt, aufs Under zu gehen, aber ja. Ja, ich sehe nicht wirklich, dass da Auburn mithalten kann, weil so hart, das ist jetzt wieder so ein gemeiner Satz, aber LSU ist jetzt aktuell in diesem Jahr nicht wirklich die Referenz, muss man sagen.
Nee. Mit anderen Worten, du siehst da nichts.
Nee.
Boah, Alter.
Der hat gedauert, aber der war... Nicole.
Und was hab ich damit zu tun? Ich kann auch nichts dafür.
Nee, nein, du warst doch nicht schuld. Das war mal...
Gut, dass wir dieses GIF hier nicht haben.
Ja. Gut, dann um 21.30 Uhr auf ABC und damit auch im ESPN-Player und auf, ich glaube, ich es richtig gesehen habe, auch auf RAN.de, BYU gegen Boise State. BYU die 10, Favorit mit 5, Jan.
Ich musste mich gerade kurz wieder wundern, habe ich gestern schon gemacht, warum ist BYU auf 10, die graupeln sich irgendwie bei jedem Spiel da gerade so ein zurecht, kann noch keinen deutlichen Sieg, zumindest keinen wirklich deutlichen Sieg.
Sie haben aber die halbe Pac-12 verprügelt.
Das ja, die Pac-12 halbe nicht. Pac-12 ist die halbe Pac-12. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätssignum, aber gut.
Ja, wenigstens gewinnen sie.
Ja, gegen Boise State sollte das, da Boise State nicht den besten Eindruck macht von ein, zwei Spielern in der Offense abgesehen. Ja, machen wir BYU mit 10.
Auch um 21.30 Uhr, ESPN2 ist auch im Player. Syracuse hat die Nummer 19 Wake Forest zu Gast. Christian, Wake Forest Favorit mit 6,5.
Bei Syracuse habe ich den Eindruck, geht im Moment gar nichts. Im Sinne von gar nichts. Von daher, ja, Wake Forest covered.
Jan, Navy hat die Nummer 24 SMU zu Gast. Um 21.30 Uhr, SMU Favorit mit 13,5.
Zu Syracuse nur, wenn man gegen Florida State verliert, dann kriegt man plötzlich solche Aussagen, ja, wie da gar nichts. Ja, nee, das stimmt, aber sie haben ja vorher immerhin drei Spiele gewonnen, aber du hast vollkommen recht, wenn man gegen Florida State verliert, hat man irgendwie jedes Anrecht auf irgendeine positive Berichterstattung verwirkt. 13,5 hast du gesagt?
Ja. SMU?
Ah, das ist halt so ein Ding. Navy war jetzt nicht gut, aber du tust dich halt schwer gegen diese Offenses, weil die das Spiel so kurz machen. Da hast du nicht so viele Chancen zu scoren. Ja, doch 14, 17 sollten schon drin sein, trotz allem für SMU. Ja, covern aber knapp.
Auf ESPN, dem Hauptprogramm, um 21.30 Uhr, Christian, läuft 3-2 North Carolina gegen 1-4 Florida State. North Carolina Favorit mit 17,5.
Was wiederum die berechtigte Frage stellt, womit haben wir das verdient? FSU covered.
Gut.
In letzter Zeit bist du aber zu gnädig. Wir haben schon gewettet, dass sie Syracuse schlagen, was da noch passiert ist. Jetzt sagst du schon, sie covern. Ja. Also...
Ich bin einfach zu nett für den Planeten.
Manchmal
keine
ja.
Keine Überraschung.
So, jetzt aber. 21.30 Uhr. 0-5 UMass hat 0-6 UConn zu Gast. UConn Favorit mit 3, Jan.
Naja, ich meine, UConn hat jetzt gerade ein SEC-Team am Rand der Niederlage gehabt, ne? Da muss man eigentlich mit mehr als 3 gegen UMass gewinnen. Von daher, go Huskies.
Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm.
Ja.
Gut. Western Michigan immer noch 21.30 Uhr gegen Ball State, Christian. Western Michigan mit 11.
Keine Ahnung. Push.
Push.
Der Ex-Präsident.
Wirft den Push zu Boden oder was?
Nein. Ich dachte gerade an. Schon gut. Mach weiter.
Die 3 Iowa hat Penn State die 4 zu Gast. Oh, ein Fox-Spiel um 22 Uhr, ne? Wird das, ist das das, das Johnson-Game? Auf jeden Fall Iowa Favorit mit 2, Jan.
Da würde mich ja erstmal das Over-Under interessieren bei den zwei Top-Defenses.
40,5.
Ja, das kommt schon eher hin, nicht wahr? Also die kann natürlich sein, dass es ein paar Defense-Scores gibt, die das Ganze trüben, beziehungsweise dann Richtung Over lenken. Mega, mega enges Ding. Also kann ich kaum sagen. Ich gefühlt würde ich Penn State eine etwas höhere Chance einräumen, weil deren Offense jetzt ein paar Spiele mehr schon zumindest leidlich gut funktioniert, deren Passing Game ein bisschen besser ist mit Dotson und Parker Washington. Aber das wird auf Messerschneider. Ich gehe mit Penn State.
Christian.
Was war der Spread nochmal?
2 für Iowa. Der Wetterbericht sagt anscheinend Sonne und 30 Grad voraus in Iowa City.
30 Grad Celsius.
Celsius, 83 Fahrenheit.
Okay.
Also 28, 29. Also ich bin also 1,
gib 8, mir die Hawkers, 1, gib mir die Hawkers mit 5.
Jawohl.
Ich hoffe, ich jinx es nicht.
Gut, okay. Dann Pac-12, 22 Nein. Uhr, Jan. das ist ein wichtiges Spiel in der Pac-12. Also
jedes Spiel ist ein wichtiges Spiel, wenn alle gleich schlecht sind.
Ja, aber im konkreten Fall ist es der Tabellenführer Oregon State, der auswärts bei Washington State antritt. Also die 4-1 Beavers bei den 2-3 Cougars und die Beavers Favorit mit 3,5.
Dazu fällt mir ein, die Isländer sind Tabellenführer, oder Waldi? Go Beavers.
Gut, dann Christian, um 1 Uhr morgens hat Kent State Buffalo zu Gast und Kent State ist Favorit mit 5,5.
Was?
Ich will es ja nicht jinxen, deswegen Kent State mit 14.
Um 1.30 Uhr morgens Second Screen für Herrn Wegwert. Michigan auf ABC zu Gast bei Nebraska. Michigan, die 9, Favorit mit 3,5.
Nebraska natürlich. Ja, ihr wundert euch. Ich sag's euch die ganze Zeit. Huskers are for real. Nebraska outright.
Christian.
Ja.
Ich falle ja, du. Wirklich jedes Mal.
Du, ich werde jetzt einfach, ich will dir das sehr gute Laune hat, von daher.
Michigan mit
14? Michigan mit
14. Dann, Christian, Virginia Tech hat die Nummer 14 Notre Dame zu Gast. Notre Dame mit 1.
Notre Dame mit einem Touchdown. Ich traue Virginia Tech noch weniger als Notre Dame, was eine Menge aussagt.
Over-Under 47.
Under.
Notre Dame ist wirklich nicht gut gelitten. Also ich meine, gut, die haben jetzt verloren, aber haben ja auch eben vorher, also naja.
Okay, weiter geht's. 1:30 Uhr. Die Nummer 16, Kentucky, hat LSU zu Gast, Jan. Kentucky mit 3.
Ja, ich glaube, hier ist der Spaß zu Ende. LSU gewinnt das.
Dann um 2 Uhr morgens, immer noch CBS. Texas A&M 3-2 hat Alabama 5-0 zu Gast, die 1. Alabama Favorit mit 17,5, Christian.
Ich habe gerade kurz überlegt, wie ich es handicappen würde und ich hätte es mit 23,5 gehandicapt, von daher Alabama.
Gut, dann wieder Pac-12, USC gegen Utah, Jan. USC mit 3.
USC hat jetzt offensichtlich gerade so ein Hin und Her von überzeugenden Spielen und weniger überzeugenden. Jetzt müsste wieder ein weniger überzeugendes drin sein. Utah traue ich aber.
Utah hat immerhin gegen San Diego State verloren, ja. Also.
Ja, und Utah hat den Quarterback verloren und ähnliches.
Receiver ist tot.
Ja, gut, das ist weniger spaßig. Also USC gewinnt es mit knapp, aber mehr als 3.
Die Nummer 25, Christian, weißt du, wer das ist?
Nicht UConn.
Nein. San Diego State. Die sind 4-0, die spielen gegen New Mexico und sind Favorit mit 19,5.
San Diego State bleibt in der Mountain West. Zusammen mit Boise State, Colorado State und Air Force. Das haben wir tatsächlich gar nicht drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche drüber geredet haben, beziehungsweise wann die News kam.
Wir hatten drüber geredet, okay. Glaube ich. Nicht? Ich dachte. Aber wir haben auf jeden Fall nicht drüber geredet, dass sie jetzt bleiben. Das
genau. Weiß nicht. Genau. Sie bleiben, das heißt, die AAC wird sich dann vermutlich weiter im Süden bedienen müssen.
Noch San Diego weiter im Süden als San Diego, okay?
Du weißt, was gemeint ist. Im kulturellen Süden.
Mein okay. Gott, Nikola, ey. Junge, ey. Ganz ehrlich, weißt du, verweigerst dich der französischen Soziologie, da darf man sich halt auch nicht wundern, wenn man kulturell an manchen Stellen Probleme hat, ja.
Boah. Jetzt nochmal rede ich einen drauf, schön.
San Diego State mit 20.
Ich habe nur versucht, geografisch darauf hinzuweisen, dass es schwierig werden könnte, zwischen San Diego und der mexikanischen Grenze noch ein Team zu finden. Aber ja, gut. Was soll ich sagen? Dann haben wir noch Tulsa, der Golden Hurricane, Jan, 1-4, hat Memphis zu Gast um 3 Uhr morgens. Memphis 3-2. Tulsa Favorit mit 3,5.
Nein, das gewinnt Memphis.
Okay. Dann das gewinnt Memphis. Sind wir mal gespannt. Und weil es so schön war, Christian, 0-4 Arizona hat 3-2 UCLA zu Gast. Das ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4.30 Uhr morgens. Und UCLA ist Favorit mit 16.
UCLA mit 21.
Was in etwa auch die Länge der Niederlagenserie von Arizona sein dürfte, aber ja.
Ja. Schade, dass du mir das nicht gegeben hast, weil dann hätte ich immer noch gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Alter. Aber ich meine, das Ding ist halt, ich habe halt manchmal das Gefühl, die Niveau da liegt nie jede Sendung tiefer, aber auf der anderen Seite weiß ich, sie lag auch schon vor 2 Jahren relativ tief. Insofern müssen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen.
Go Bruins.
Gut, dann sind wir durch? Sind wir nicht. Hier, Dresden gegen Schwäbisch Hall. Wir haben es jetzt über dieses Ranking errechnet, Christian. Dresden mit 3.
Erwarte ich aber auch, dass das alle tippen, ne? Also hier ist der Punkt. Vor dem Ausfall von Santiago hätte ich gesagt, es ist irgendwie so 55-60% Hall. Mein Problem ist halt die History, ne? Dass Dresden halt wirklich jedes Mal gegen die auf die Fresse bekommen hat.
Sie sind jedes Mal zerschellt, ne? Trotzdem, jedes Mal, obwohl sie jedes Mal diese Offense hatten.
Und ich habe sie halt im Halbfinale live gesehen und ich habe sie halt ein gutes Saarland-Team wirklich zerstören gesehen. Oh, wenn mich jetzt die Dresdner hassen werden, Dresden mit 6.
Glaube ich auch. Dresden mit einem Touchdown.
Ja. Also, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Football-Team. Und, das sind die Unicorns auch. Die stehen beide zurecht im German Bowl. Südmeister gegen Nordmeister wird geil am Samstag. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber die Dresdner sind für mich der Favorit. Also ich muss zugeben, dass sie mich schon in den letzten paar Spielen echt beeindruckt haben. Für mich, und das waren sie schon, bevor die Playoffs angefangen haben, das kompletteste Football-Team in der German Football League dieses Jahr. Ja. Schaut's euch an. Oder kauft noch Tickets. Und kommt nach Frankfurt.
Aber sie hatten auch Scares dieses Jahr. Also ging in Köln verloren.
Gegen Kiel zu Hause.
Gegen Kiel zu Hause, gegen Braunschweig zu Hause war auch kein Walk in the Park. Ja. Wir sind gespannt.
Ja.
Bei Schwäbisch Hall, wer Quarterback spielt. Sie haben jetzt noch einen Italo-Amerikaner eingeflogen, den Quarterback der Parma Panthers. Und weil Alex Haubert ist auch fraglich fürs Finale. Ja, schauen wir mal. Das also Samstag um 18 Uhr, wie gesagt, German Bowl 42. So viel Tradition hat das ganze Ding schon, Herr Beckwert, auch wenn Sie es immer von oben herab betrachten, aber, ja.
Tue ich überhaupt nicht. Ich durfte ja noch nicht mittippen jetzt hier.
Ein Tipp jetzt.
Ein Tipp halt.
Ich könnte es jetzt wie Christian bei der Mac machen und Push sagen. No. Aber das tue ich nicht. Und ich sage niemals Sachsen. Niemals Sachsen. Also Schwäbisch Hall mit 3 oder 7 oder so. Sachsen gewinnt nicht.
Na gut, sag mal so, es ist für Jan noch konsequent, dass er Schwäbisch Hall nimmt. Christian, weil also da kommt jetzt einer mit ganz viel Offense und einer mit ganz viel Defense und im Teil den mit ganz viel Defense.
Richtig, genau. Ja, nur konsequent.
Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich...
Ganze Jahr nicht zugehört oder was?
Nee, Schwäbisch Hall hat in 14 Spielen 158 Punkte zugelassen.
Das ist eher wenig. Hatte nicht Schwäbisch Hall die letzten Jahre eine Top-Offense oder habe ich das
auch
verwechselt?
Aber die haben sich irgendwann auch eine Top-Defense angeeignet, nachdem sie reihenweise mit ihrer Top-Offense an Braunschweig zerstellt sind.
Ja gut, gegen Braunschweig wäre ich auch immer aus Prinzip. Von daher, ohne dass ich jetzt besondere Sympathien für Schwäbisch Hall habe, aber Braunschweig und Dresden ist natürlich für mich schon ein größeres Problem, aber dem muss ich mich ja nicht stellen dieses Jahr.
Das war 2013. Braunschweig gegen Dresden, ja. Im German Bowl.
Ja, da hätte ich dann in der Tat...
fahren auf der Tribüne.
Das war noch in Berlin, du hättest also überhaupt keine Entschuldigung gehabt, da nicht hinzugehen.
Ja, aber damals kannte ich euch noch nicht, beziehungsweise ich kannte euch über den NFL-Talk jeweils, aber noch nicht persönlich.
Tja. So ist
so das. Sad.
Nun, mehr US-Sport gibt es in der Big Show von Sportradio 360 am Donnerstag. Mehr US-Sport dann natürlich auch nächste Woche wieder mit den Sofa-Quarterbacks NFL und College-Football. Es gibt genug Spiele, die man sich anschauen kann. Wir wünschen dabei viel Spaß und danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.